Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velorum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich gucke raus aus meinem sonnigen Fenster. Und wenn ich an sonnige Sonnenstrahlen denke, dann denke ich an den Giro d'Italia, weil das Wetter da ja Anfang der Woche nicht ganz so gut war. Und wenn ich an die sonnigen Sonnenstrahlen hier draußen denke, dann denke ich natürlich auch an die beiden, ich wiederhole mich nochmal, beiden sonnigen Gemüter, die ich jetzt hier in der Leitung habe. Und zwar ist das zum einen natürlich wie immer unser Thomas aus München. Grüß Gott.
Hallo, schönen guten Abend.
Und zum anderen haben wir ihn aus der Kiste rausgeholt. Und, viele kennen ihn vielleicht noch gar nicht. Die alteingesessenen Hörer kennen ihn. Es ist der Chris vom Bodensee, der mal wieder, du hast jetzt einfach kurz, deine Strafe wurde jetzt zur Bewährung ausgesetzt für kurze Zeit.
Genau, ich bin jetzt mal wieder dabei und ich freue mich wahnsinnig. Also, dass ihr mich mal wieder aufnehmt in die Runde und freut mich einfach wahnsinnig.
Aufnehmen tut man ja beim Podcast immer, ne? Also es geht ja kein Podcast ohne Aufnahme.
Ja.
Riesengag. Hahaha. Uns geht's allen gut und da das Programm sehr, sehr umfangreich ist, habe ich darum gebeten, dass wir direkt einsteigen und kurz, wie geht's uns und so, das ist diese Lamentiererei, die auch am Ende des Tages keine Sau interessiert, seien wir mal ehrlich, außen vor lassen und steigen direkt ein. Wir haben die letzte Folge aufgenommen am vergangenen Mittwochmorgen. So retrospektiv betrachtet, fand ich das eigentlich ganz gut. Also, du hast ein bisschen geklagt, du warst noch ein bisschen unfit.
Ja, ich finde es generell ganz gut, wie gesagt, wenn die frühe Uhrzeit nicht wäre.
Ja.
Wenn man am Morgen aufnehmen könnte und die Uhrzeit nicht wäre.
Ach so, ja, okay. Also, wir hatten aufgehört nach Etappe Nummer 4 an diesem Mittwoch, dem Datum, müssen wir kurz hier grübeln, Mittwoch, dem 12. Mai, gab es dann eine Etappe noch, die es zu besprechen ging. Ich würde sagen, ich fasse die Etappe mal vielleicht so ein bisschen zusammen und ergänzt, weil das war eine Etappe, wovon ich sehr viel gesehen habe. Insofern bin ich ausnahmsweise mal in der Position, viel zu erzählen. Also Sprintetappe haben wir vorhergesagt, Sprintetappe ist passiert. Kann man so schon mal stehen lassen. Ich hoffe, ich bringe die Tage jetzt nicht durcheinander. War das die Ausreiß? Nee, das war nicht die Ausreißetappe. Unschöne Sachen bei der Etappe. Mikel Landa ist rausgeflogen. Kann man direkt mal so stehen lassen.
Ja, also das war diese Etappe, wo wir gesagt haben, die fahren fast den ganzen Tag nur geradeaus. Und ziemliches Bummeltempo am Anfang. Das heißt ja immer, dass das Finale umso intensiver ausgefahren wird. Ja. Und durch diesen Stürzen, du sprichst es an, da ist Dombrowski, der Sieger vom Vortag, auf eine Verkehrsinsel beziehungsweise auf so einen armen Polizisten, der da stand, draufgeknallt. Und hinter ihm hat er dann Landa mitgenommen. Und ja, weiß nicht, ob das dann sein muss, dass man da immer noch so 3-4 Schleifen durch die Stadt fährt.
Ja, hat man hinterher auch gelesen, dass es vielleicht einfacher gewesen wäre, einfach um die Stadt herum dann direkt zum Ziel zu fahren. Es war auch noch, ich glaube, ein Ineos-Fahrer, der in so einem Busch hängen geblieben ist, ne? War das auch an dem Tag? Ja, ich glaube schon, ne? Der so seitlich, der ist so links am Streifen und ich meine, es war ein Ineos-Fahrer oder ein anderer, der zumindestens, doch genau, hier, Pavel Sivakov.
Sivakov war das, ja, genau, ich glaube. Das war auch an dem Tag, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der kam auch mit 13.08 rein und hat dann aufgegeben hinterher.
Genau, der ist einfach an so einem Busch hängen geblieben, also was heißt hängen geblieben, ne? Ich dachte im ersten Moment, der wäre voll gegen den Ast gefahren. Hatte für mich auch noch die Konsequenz, dass ich am nächsten Tag, da ging es ja ähnlich zu, so die letzten paar Kilometer vorher, rechts die Sprinter-Teams und links die Klassement-Teams, dass ich mir immer dachte, ey, fahr doch bitte ein bisschen mehr in der Mitte, ein bisschen mehr, ganz kleines bisschen mehr, weil das wollte ich nicht nochmal sehen. Chris, du hattest vorher jetzt noch keine Statements rausgehauen in Bezug auf Tipps. Jetzt darfst du natürlich auch nicht mehr tippen, jetzt ist es ja viel zu spät, jetzt hast du ja schon viel mehr Wissen. Wie traurig warst du, dass Landa raus wäre? Hättest du ihm was zugetraut?
Ja, definitiv. Ich fand's schade, weil Landa natürlich auf der vorangegangenen Etappe der Fahrer war, der wirklich dann auch Initiative ergriffen hat. Also letzten Endes, klar, Ciccone war der Erste, der wirklich aus dem Feld rausgebrochen ist, aber Landa war wahrscheinlich der Favoriten, der als Erster nachgesetzt hat. Mhm. Und man hat relativ schnell gemerkt, okay, wer kann denn da überhaupt nachfahren? Und das war dann halt Bernal, das war ein Hugh Carthy, da gab es dann noch ein paar, die vielleicht erst zum Ende des Giros pieken werden. Also das weiß man ja jetzt noch nicht, aber ich glaube schon, dass Mikkel Landa noch eine starke Rolle hätte spielen können. Von daher fand ich es sehr, sehr schade, dass er rausgeflogen ist, weil er jetzt quasi das Rennen animiert hat und dann am nächsten Tag ging es dann natürlich gleich wieder raus. Ich fand es schade. Auf der anderen Seite gab es ja auch noch Dombrovski mit dem blauen Trikot, Vortagessieger, der dann rausgeflogen ist und dann Sivakov von Ineos, der jetzt als so eine Art Co-Kapitän dort hätte fungieren sollen. Individuell immer sehr, sehr schade, aber ich mit ein bisschen mehr Wissen muss man vielleicht sogar fast sagen, ist es vielleicht sogar fürs Rennen ein bisschen besser, dass es da keinen Sivakov mehr gibt.
Ja, also klar, aus der Jetzt-Position kann man das vielleicht so sagen, aber grundsätzlich also bin ich immer der Meinung, okay, ne, also für die Grundspannung ist es zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht besser, aber insgesamt, ja,
Also es ist für
vielleicht
jeden
könnte man so,
Einzelnen ist es natürlich tragisch. Also
vielleicht könnte man auch so eine Regelung einführen, dass der irgendwie aufgrund von bisherigen Punkten immer einfacher weniger, so ein Team, also das Bernal einfacher weniger mitnehmen darf oder so. Ich wüsste jetzt nicht, nach welchem so eine Art Handicap einführt.
ja, letzten Endes ist es tatsächlich halt schon so. Also selbst wenn es jetzt so diese 3-Kilometer-Regel gibt, dass dann natürlich alle Kapitäne dennoch bis zur 3-Kilometer-Marke da vorne mit dabei sein wollen, dabei sein müssen, weil es gibt ja mit Sicherheit auch immer wieder Situationen, wo es auch danach noch reißt und das will sich sicherlich auch kein Kapitän erlauben, da dann vielleicht noch so 10, 15 Sekunden zu verlieren, die vielleicht am Ende entscheidend sein können. Von daher ist die Situation halt immer die, dass dann am Ende fast noch 60, 70 Fahrer vorne mit dabei sein müssen und das führt leider immer mal wieder zu solchen drastischen Situationen.
Allerdings, wie durch Butter ging Caleb Ewan dann in diesem Sprint. Also der war wirklich wie eine Kanonenkugel, kam er von hinten angerollt irgendwie und fand da seinen Weg und war, also mir fällt kein Adjektiv ein, was das vollumfänglich beschreiben könnte. Also er war einfach so on fire, fand ich. Also ein völlig chaotischer Sprint irgendwie. Aber Ewan hat das Beste für sich draus gemacht. Ich musste ein bisschen an Cavendish denken in früher jungen Jahren, der ja auch oftmals ohne richtige ja, nicht, also er war ja einer von den Fahrern, die auch ohne richtigen Zug da sich gerne positionieren konnten.
Wenn man böse ist, dann sagt man, Caleb Ewan sprintet mit dem Supertuck. Also, der ist ja schon mit der Nase auf dem Vorderreifen fast. Aber ich war überrascht an dem Tag, dass er gewonnen hat, weil wir haben es ja in der letzten Folge auch gesagt. Ich finde, er hatte da nicht so die Form. Zum einen im ersten Massensprint hat er das nicht zeigen können und zum anderen auch auf dieser Etappe, wo es so ein bisschen dieses hügelige Finale gab, wo er dann weggebrochen ist gleich und bei Milan Sanremo, wie gesagt, ist er mit den besten Bergfahrern noch mitgefahren.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht müssen wir es einfach so sehen, vielleicht hat er beim ersten Mal einfach Pech, war irgendwie eingeklemmt oder weiß nicht, verschalten oder sonst irgendwas, was wir nicht mitbekommen haben. Und das jetzt war ja doch dann meiner Meinung nach ein ganz guter Beweis, dass er da ordentlich unterwegs ist. Noch irgendetwas, was wir bei der Etappe übersehen, vergessen oder haben? Ich glaube nicht eigentlich, ne? Ansonsten
Nö, hat sich auch nicht
ereignislose.
viel verschoben in der Gesamtwertung.
Nee, da hatte sich, glaube ich, nichts getan. Ich gucke jetzt nochmal, außer jetzt durch den Ausfall von Landa sind natürlich ein paar Leute immer eins hoch. Ansonsten Alessandro De Marchi von Israel Startup Nations immer noch im rosa Trikot vor Luis Verwerke, wie spricht man aus? Verwerke, Nelson Oliveira, aber zwischen den großen, sage ich mal, den Leuten, die potenziell da den ganzen Bums nach Hause fahren, da hat sich nichts geändert. Etappe Nummer 6 sind wir dann. Das ist die Etappe vom vergangenen, ich bin immer noch durcheinander mit den Tagen, vom vergangenen
13. Mai für Donnerstag.
Donnerstag, genau. Dem Christi Himmelfahrtstag oder Vatertag, wie manche nennen. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Du hast mir gesagt, als ich auf die Frage, ab wann soll ich gucken, hattest du, glaube ich, gesagt, 65 Kilometer vor Ziel. Habe ich das noch richtig im Kopf?
Ja.
Und da habe ich mal die 70 genommen und ich glaube, ich habe fast alles, ich habe die wichtigen Sachen gesehen. Wer ist, also ich habe einen ganz klaren, also nach der Etappe hatte ich mehrere Fragezeichen. Ich habe mir sogar Notizen ausnahmsweise mal gemacht. Also so akribisch war ich an dem Tag, weil ich hatte auch viel Zeit und war alleine. Hast du die Etappe gesehen, Chris? Also ab
Ja, der Vorteil eines eines Feiertags ist natürlich der, man muss grundsätzlich nicht arbeiten. Von daher habe ich mir die Etappe zumindest im Finale.
Ich korrigiere, ich habe an dem Donnerstag gearbeitet.
Ich auch.
Ja, so.
Ja, liegt dann vielleicht ein Stück weit an der Branche. Letzten Endes konnte ich die Etappe tatsächlich dann anschauen. Aber für mich war es im Grunde von Anfang an eine Etappe, die jetzt eher für die Ausreißer gedacht war, weil es im Grunde jetzt nicht die härteste Etappe war, die man jetzt noch im Laufe des Giros erwartet. War am Ende dann aber doch knapper als erwartet.
Mhm. Für mich der Mann, also ich dachte, dass er, als ich die Etappe gesehen habe oder als ich fast dann das Ende war, dachte ich, was ich auf jeden Fall habe ich mir drei Namen aufgeschrieben. Bei dem einen weiß ich gar nicht mehr warum. Das ist Notizen, die man sich selber hinterher nicht mehr erklären kann, sind natürlich auch dämlich. Mein erster Mann ist es Gunner. Also das glaube ich, habe ich auch irgendwem geschrieben, so nach dem Motto, wer hat den mal hier auf dem Planeten vergessen und nicht wieder mitgenommen? Also was der an dem Tag für Arbeit im Wind geleistet hat, fand ich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
Ja, und auch außergewöhnlich, dass man mal eine Windkantensituation auf 1500 Metern Höhe fast sieht. Ja. Sie sind da ja so auf so einem Hochplateau lang gefahren und ganz beeindruckende Bilder. Ich habe dir das dann ja auch geschickt. Hat man sich gefragt, ob das ein Screenshot aus Pro Cycling Manager wäre. Nein, das war wirklich im Radrennen. Und im Prinzip Filippo Ganna und die Ineos-Mannschaft haben da ja das komplette Feld auseinandergenommen. Und ja, auch einige Leute wie das rosa Trikot auf dem falschen Fuß erwischt.
Aber ich glaube, also für mich war das einfach Ganna alleine. Also so gefühlt, weil ich habe ihn immer vorne gesehen. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch geschrieben, ich bin selber an dem Tag auch hier ein Ründchen Fahrrad gefahren und mir geht es so, wenn ich mich ein bisschen überanstrenge, was ich an dem Tag gemacht habe, dann friere ich hinterher sehr. Und ich sah dann den Gunner noch in der Glotze, also ich habe es mir aufgenommen und habe es dann abends geguckt, sah ich dann im kurzärmeligen Trikot bei Regenwetter da durch die Gegend, das heißt, mir war schon kalt vom Zugucken und der sprut, also vielleicht ist der auch einfach die ganze Zeit vorne gefahren, weil ich dachte, boah, wenn ich mich jetzt hier richtig anstrenge, dann friere ich wenigstens nicht. Das war so meine Erklärung, die ich mir dann irgendwann zurechtgelegt habe. Aber das fand ich wirklich eine extrem außerordentliche Leistung, die der an den Tag gelegt hat. Also wenn irgendwann mal es gilt, sich bei wem zu bedanken, dann muss Bernal sich, glaube ich, zumindest an dem Tag, kann er sich fast ausschließlich bei Ganna bedanken.
Definitiv. Und ich möchte auch noch einen anderen Fahrer erwähnen, also Castroviejo, der ist ja wirklich kilometerlang gefühlt mit einem platten Reifen gefahren.
Ja, stimmt.
Also das war der Wahnsinn. Also letzten Endes müsste man ja fast davon ausgehen, okay, platter Reifen, du bist raus. Mhm. Und er ist da noch vorne weggefahren. Also letzten Endes Ineos ganz starke Teamleistung an dem Tag.
Da müssten wir mal, da haben wir ja schon mal spekuliert, Thomas, ne? Da, ob das vielleicht einer von diesen Vittoria-Reifen mit diesem Liner innen drin ist, ne? Also der sozusagen ist was.
Und der Binnen. Aber ich weiß nicht, ob Ineos die auch hat.
Ja, aber wenn, ja, stimmt, wenn Education hat dann oder ein vergleichbares Produkt, das wäre auf jeden Fall für dieses Vittoria-Ding eine fantastische Marken.
Zuzutrauen wäre es denen, ja, wo die ja das höchste Budget haben und so viel ins Material investieren.
Ja, das können ja auch unabhängig vom Sponsor einbauen. Das wäre definitiv eine extrem gute Werbung. Als nächsten Namen habe ich mir auch eingetragen, Bardet, aber ich weiß nicht mehr warum.
Was könnt ihr mir sagen? Das ist in der Abfahrt vom vorletzten Berg, ja, sind die richtig schnell runtergefahren und dann war zusammen mit Ciccone und Betiol mal vorne rausgefahren, aber das war letzten Endes ein sinnloses Unterfangen, weil hinten die komplette Ineos-Mannschaft nachgefahren ist und die dann wieder eingeholt hat.
Ja, aber fand ich von Bardet, genau, das war, deswegen habe ich mir das wahrscheinlich notiert, seine Abfahrkünste und vor allen Dingen auch, hatten wir vorher, glaube ich, so ein bisschen auf dem Schirm, aber fährt jetzt so ein solides Ding und Chris, du hast eben gesagt, die Leute, die später erst pieken, vielleicht gehört er da auch zu, kann ich mir... Hab da so zwei, drei, vier Kandidaten, wo ich mir denke, na, die würde ich noch nicht abschreiben. Und dann Mollema, habe ich mir auch noch notiert. Und zwar, was macht Mollema? Also, dass sie den da vorne so rum haben fahren lassen. Also, entweder sie geben gar nichts mehr auf ihn. Also, den hat man jetzt schon mehrfach gesehen, dass man ihn gar nicht so in den engen Kreis der Favoriten sieht. Oder, weiß ich nicht, fand ich auch eine kuriose Situation. Aber damit bin ich wohl alleine.
Naja, aber letzten Endes hat er ja am Anfang der Rundfahrt schon gesagt, okay, er geht nicht auf Gesamtklassement, er geht auf Etappensieg, das hat er gemacht, er hatte vor der Etappe schon etlichen Rückstand und letzten Endes ist es ein Stück weit vielleicht so, wie es vielleicht vor 2 Jahren mit Ciccone war. Vor 2 Jahren hat Ciccone das Bergtrikot beim Giro gewonnen und war immer vorne raus und wenn dann am Ende der Kapitän kam, Dann konnte er noch Helferdienste leisten. Jetzt ist es so, dass Nibali sicherlich nicht auf der Höhe seines Schaffens agiert, also dass er sicherlich vielleicht auch im Laufe der Rundfahrt noch stärker wird. Ciccone sicherlich auch stärker als Mollema und dann hat er so seine Freiräume. Von daher fand ich es ja auch gut, wie Trek die Karte Mollema gespielt hat.
Da kam, hat sich halt später, glaube ich, nochmal wiederholt. Er ist ja, glaube ich, an irgendeinem anderen Tag nochmal rausgefahren, wenn es nicht sogar heute war. Ja, und dann, was ich ein bisschen irritierend fand, ich dachte mir, okay, Bernal hat den ganzen Tag seine komplette Mannschaft eingespannt. Also die haben gearbeitet wie die Ackergäule. Am Ende sind es dann die Favoriten unter sich quasi geblieben, ne? Also abgesehen von dem Gino Meda, der die Etappe abgeschossen hat, das kann man vielleicht mal so vorab sagen, der letzte Verbleibende von den Ausreißern. Und danach kamen dann die üblichen Verdächtigen, also die, die man auch so in der Gesamtwertung dann vorne sehen wird oder am Ende der Rundfahrt vorne sehen wird. Ich fand dann aber, ich hätte eigentlich von Bernal ein bisschen mehr erwartet, muss ich gestehen.
Naja, man muss auch dazu sagen, dass in diesem Anstieg komplett Gegenwind war und er ist ja fast das ganze Ding von vorne gefahren, weil ja, logischerweise hat ihn keiner der anderen abgelöst, weil er ja der große Favorit ist. Aber ich würde zu dieser Ineos-Taktik, fand ich das ganz interessant. Die haben ja erst mit Martinez attackiert und dadurch, ja, hatte der König zwar schon gearbeitet, aber die noch ein bisschen mehr zum Arbeiten gezwungen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein taktisches Manöver war, dass man vielleicht an dem Tag wollte, dass Remco Evenepoel in Rosa fährt, sodass er halt noch mehr Druck als junger, unerfahrener Fahrer auf seinen Schultern hat und vielleicht Fehler macht.
Ja, das war, ist aber relativ weit von hinten durch den Rücken ins Auge geschossen. Aber ja, klingt. Ich meine, zumindest haben sie nicht selber die Last des rosa Trikots sich einverleibt. Aber ich hätte irgendwie erwartet, dass Bernal noch so eine letzte Stufe zündet. So ein paar hundert Meter, so 100, 200 Meter vom Ziel, dass der nochmal zumindest jetzt nicht mit den Martin und Evenepoel in einer Gruppe ankommt, weißt du, dass er ein bisschen Distanz reinbringt. Weil so war ja die ganze Nummer, ich will nicht sagen für die Katz, aber ne, er hat jetzt ein bisschen Distanz, er hat jetzt 2 Sekunden auf Ciccone. Und dann auch so Marc Soler, Vlasov, Yates, Buchmann, Bardet und so weiter. Da hat er jetzt so ein paar Sekunden rausgeholt, ne, so zwischen, die am Ende es mal ausmachen können. Aber dass er nicht noch eine Stufe zünden konnte, hat mich irritiert. Hätte ich erwartet eigentlich.
Ich glaube, das sind jetzt alles noch Details. Letzten Endes, bei den ganz hohen Bergen, da geht es um Minuten.
Den Satz wollen wir jetzt mal in den Stein meißeln. Ja, natürlich, ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn du den ganzen Tag arbeitest und deine Truppe arbeiten lässt, ne, dann dachte ich schon, dass da noch ein bisschen was
Zum
kommt.
anderen haben wir auch schon gesehen, wie das ist, wenn man da zu viel in der ersten Woche raushaut, dass sich das dann hinten noch rächen kann.
Ja, vielleicht. Also, das war dann die Etappe vom Donnerstag, also vorgestern. Hatte zur Konsequenz, dass ein Fahrer, der Ja, da, wann, wo ist er reingekommen? So irgendwas Platz 10, 12, irgendwie, genau, Platz 12. Hat wahrscheinlich vorher auch nicht so richtig jemand auf dem Schirm, dass der noch mit dabei ist. Attila Falter vom Groupama FDJ, der Ungar, der nicht im Moment bei der Ungarn-Rundfahrt fährt, sondern beim Giro d'Italia, ganz junger Mann, irgendwie vor 2 Jahren erst Profi geworden und der turnte da vorne noch mit rum und ist dann wahrscheinlich mehr oder minder aus Versehen ins Rosa, zumindestens hätte man, glaube ich, wenn man vorher auf ihn rosa Trikot gewettet hätte, einiges an Kohle mitnehmen können, ist da ins gelbe Trikot so irgendwie reingerutscht, ohne dass jemand es richtig wusste.
Ich glaube, letzten Endes muss man auch nochmal auf den Etappensieger kurz noch eingehen. Also Gino Meda, jeder, der Paris-Nizza verfolgt hat, der kann sich dran zurückerinnern, wie Primoz Roglic ihn 50 Meter vor dem Ziel da noch überholt hat
okay.
und ihm den sicher geglaubten Etappensieg da noch abgenommen hat. Und jetzt hat das dann um 12 Sekunden oben raus noch geschafft. Ich glaube, das war eine ganz, ganz große Genugtuung. Und ich glaube, er hat bis 300, 400 Meter vorm Ziel wirklich geschwitzt, dass er das wirklich schafft. Und es war ja tatsächlich dann auch kurz nach dem Ausstieg seines eigentlichen Kapitäns, Mikel Landa. Und ich glaube, das war wirklich ganz, ganz wichtig für den jungen Mann aus der Schweiz.
Ja, das stimmt wohl. Also da guter Hinweis noch. ne, Bahrain, wie spricht man es genau aus? Bahrain Victorious wahrscheinlich. Die am Tag vorher, wie wir eben erwähnt, miteinander verloren haben, die haben dann für dieses Team fährt er und die haben dann den Sieg an dem Tag eingestreicht. Jetzt hast du meine ursprüngliche Frage, genau, Attila Falter. Hat aber jetzt keiner auf dem Schirm, oder? Hast du ihn jetzt als kommenden rosa Trikotfahrer gesehen, Chris?
Ich nein. Also letzten Endes klar. Also es gibt ein paar Fahrer, die natürlich dann auf der Etappe nach Sestola so ein bisschen vorne raus waren und die dann natürlich ein bisschen von profitieren konnten. Von daher war es jetzt nicht ganz abwegig, dass sich einer von denen jetzt letzten Endes rettet, aber da war jetzt keiner dabei, von dem ich jetzt ausgegangen wäre, dass er jetzt tatsächlich am Ende dann ganz vorne mit ins Klassement fährt und das wird auch da jetzt keiner nachhaltig am Ende in den Top Ten landen. Also davon bin ich ganz fest überzeugt.
Also Falter, Attila Falter vor Remco Evenepoel, Egan Bernal, Vlasov, das waren so die, sind schon die ersten Top 4, Verwaage, McCarthy, Caruso, Ciccone, Dan Martin, Simon Yates, Davide Formolo, das sind so die obersten 10. Bardet noch auf 14, Buchmann auf 16, 17, Nibali, also so langsam sortiert es sich. Ich finde das immer schön, diese Phase, wenn man dann so mitkriegt, dass jetzt die Phase ist, wo dann die Gesamtklassements-Favoriten auch wirklich so nach oben durchgespielt werden. Giacomo Nizzolo vor Elia Viviani von Tim Merlier in der Punktewertung. Bergtrikot Gina Meda hat sich das an dem Tag dann überstreifen können für Jeffrey Bouchard. Ich weiß nicht, Bouchard, ne? Spricht man glaube ich aus. Vincenzo Albanese. Naja, jugendlichster Fahrer ist Attila Falter auch mit seinen jungen Jahren vor Evenepoel. Und diesmal nicht auf die Mannschaftswertung, zumindest bisher aus, dass die Movistar, sondern Bahrain hat sich da vorne eingerichtet. Wird natürlich mit ihrem Kapitän, ohne den Kapitän dann auch schwieriger. Und es schloss sich dann direkt an die Etappe Nummer.
Ja, bei der Etappe gab es noch eine Sache, was ich gerne noch besprechen würde. Gab noch einen Aufreger und zwar hat einen Begleitfahrzeug einfach ganz plump Peter Seri von der König Quickstep von hinten umgefahren.
Stimmt, das war da. Ja, das war eine Eselei sondergleichen. Also den Fahrer hat man auch, den sportlichen Leiter, der da gefahren ist, hat man auch, glaube ich, rausgeschmissen und dem anderen 2000 Schweizer Franken an Strafe auferlegt.
Nee, ich glaube, der Fahrer, also sind ja immer zwei im Auto, also der Fahrer wurde eliminiert und der sportliche Leiter hat die Strafe dann bekommen.
Ah, okay. Ja, so meint, also ne, der Beifahrer hat die Beifahrer musste abdrücken und der Fahrer ist rausgeflogen. Genau, okay, dann ist nicht der sportliche Leiter gefahren, dann war das die. Das ist der Fehler, den ich hatte. Habe ich auch so lange nicht mehr gesehen.
Ich habe das noch nie gesehen, dass einer einfach einen Radfahrer, also einen Profifahrer vom Begleitfahrzeug einfach so umgefahren wird, ohne Grund.
Es war ja auch irgendwie mit Ansage, also letzten Endes. Man hat das ja beobachtet und hat so vom Fernseher aus so sich gedacht, ui, Abstand wird kürzer, es wird kürzer, es wird kürzer und irgendwann, oh, Backe. Also es war jetzt wirklich ja nichts, was man jetzt nicht hat kommen sehen können. Also letzten Endes glaube ich, bei dem schnellen Sport kann sowas leider immer mal passieren, wenn jetzt vielleicht ein Radfahrer jetzt mal plötzlich rüberzieht. Ich glaube, dann kann man mitunter vielleicht auch mal einem Autofahrer vielleicht nicht zwingend einen Vorwurf machen, aber das war ja tatsächlich wirklich
eine Ansage. Der hat nicht hingeguckt, der Idiot.
Also es war ja tatsächlich so eine Interaktion mit einem Juryfahrzeug, da wurden irgendwelche Materialien ausgetauscht und der Fahrer hat dann wohl rechts rüber geguckt zu dem Fahrzeug von der Jury und letzten Endes muss jeder Beteiligte froh sein, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Also letzten Endes, da fehlt nicht viel und man fährt dem mal über den Fuß und dann ist aber richtig böse.
Ja, das sah ja für mich fast aus, als wäre der, als hätte er, wenn es drauf angelegt hätte, der hätte mir noch über die Motorhaube springen können. Ne? Der ist ja mit 5 km/h da irgendwie, hat der eine den anderen umgefahren. Also es war.
Sah aber im ersten Moment so aus, als würde er den dann gleich eine tacheln.
Ja, hätte mich gefreut, als wäre der so, einfach so zu mir gegangen und hätte gedacht, boah, voll Idiot. Direkt, ja. Also ich bin ja grundsätzlich gegen jede Art von Gewalt, aber in dem Fall, sagen wir mal so, hätte es mich nicht so gestört, wenn er gesagt hätte, alles klar, das hat Konsequenzen, aber war trotzdem irgendwie, also lustigerweise am, was heißt lustigerweise, lustig ist es eigentlich nicht, an dem Mittwoch, an dem wir aufgenommen haben, bin ich hier aus der Garage gefahren und da ist mir was fast Ähnliches passiert, aber ich war, ne, du fuhrst aus der Garage raus und dann kam jemand und stand jemand auf der Straße und legt den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts auf mich zu. Und dann habe ich auch irgendwie gehupt und dann hat er aufs Hupen nicht reagiert. Und dann, als es dann wirklich, wirklich knallt, ich habe rumgeschrien wie ein Irrer, was auch sonst nicht so unbedingt meine Art ist. Und ja, dann im letzten Moment hat er es dann doch erkannt und ist gestoppt sozusagen. Ne? Sonst, da hätte aber nicht mehr viel gefehlt, dann hätte es geknallt. Ich meine, klar, das wäre genauso mit 5 km/h ein Auto gegen das andere Auto, da passiert ja nichts, also außer Blechschaden und Materialschaden. Aber das ist ja im Vergleich zu Menschenschaden immer eine ganz andere Nummer. Juti, haben wir das auch noch hinter uns gebracht, beziehungsweise angesprochen und können jetzt zur Etappe Nummer 7. Welche, also die hat man jetzt, ne, ich finde, mit dem Wissen um Etappe 7 kann man das Ergebnis von Etappe Nummer 5 auch wieder noch ein bisschen besser einordnen, weil Etappe 7, hatten wir vorher auch gesagt, wird eine knallharte Sprinter-Etappe, da passiert nicht viel. Da sollte es nicht zu einer Überraschung kommen, dass da irgendwie nochmal jemand durchkommt. Und ja, Caleb Ewan ist der Sprinter, den es zu schlagen gilt im Moment. Ne? Der hat sich das Ding ganz einfach mal einverleibt.
Ja, also ich fand das gar nicht so eindeutig mit dem Sprint am Ende, weil da war ein, wie sich dann bei genauerer Betrachtung des Streckenprofils herausgestellt hat, doch nochmal so eine 10-12% Rampe über 500 Meter kurz vor Ziel. Mhm. Und da war es wieder so ein richtiger Chaos-Sprint dann, dass Gaviria total schnell, also total früh losgefahren ist und dann Caleb Ewan dann dementsprechend auch schon früh seinen Sprint lancieren musste. Aber wie du schon richtig sagst, ist der schnellste Sprinter im Giro-Starterfeld, muss man ja mittlerweile sagen, gewesen, weil er dann später ausgestiegen ist.
Ja. Leider. Also wir hatten das ja schon in der Pre-Show sozusagen zum Giro prognostiziert, dass das sicherlich der ein oder andere nicht durchfahren wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber dass er jetzt schon geht, finde ich, also einerseits wahrscheinlich, ne, er wird jetzt sagen, okay, ich bin in Topform. Wenn ich jetzt so weiterfahre, mache ich mir nur alles kaputt. Da wird es mit der Tour de France nichts. Hat das dann
ich fand es in dem Sprint nur mirakulös, wie sich da Peter Sagan abgefangen hat.
Das erinnere ich nicht mehr. Erzähl mal, sag noch mal ein bisschen, das hilft mir auf die Sprünge.
Naja, der ist auch quasi mit einem anderen ins Gehege gekommen und konnte dann nicht mehr weg quasi von der Bande und ja, hat sich dann irgendwie da noch abgefangen.
Ja, diese neuen Banden machen ihren Job echt gut. Das kann man nur immer wieder unterstreichen, um zu sagen, dass ich glaube, mittlerweile so der zweite oder dritte Unfall sich dadurch hat vermeiden lassen. Insofern alles gut. Gibt es sonst noch was zu erwähnen eigentlich bei dieser Etappe? Weil so viel war da ja nicht, ne? Außer dass Sagan jetzt der große Gentleman im Peloton ist.
Vielleicht hat ihn auch einfach nur diese Szene, wo Peter Sagan nach Caleb Ewan so sagt, er soll da bitte vor ihm irgendwie in die Lücke fahren. Vielleicht hat er ihn einfach auch nur kurz vor Ziel da irgendwo reingelassen, damit er sein Hinterrad hat.
Ja, man weiß leider nicht aufgrund dieser Situation, also aufgrund der des Filmes, des Videos, wir haben es verlinkt, weiß man nicht genau, wo es gewesen ist, ne? Das müsste man jetzt mal ganz im Detail analysieren. Aber es war auf jeden Fall irgendwie, wie hat der Wholesome Moment of the Father Teaching His Son How to Ride in a Group, war die Überschrift des Tweets von Cycling Out of Context und das traf es sehr, sehr schön. Also ich finde auch einfach dieses Miteinander oder dieses Miteinander umgehen an der Stelle sehr schön. Ja, gab's noch was? Chris, hast du noch was irgendwie zu der Etappe?
Aus meiner Sicht nicht, nein.
Nee, da, ich denke auch, ne, da ist eigentlich alles gesagt. Sprint, Ewan als bester Sprinter gewinnt. Das ist, was ihr mitnehmen sollt aus der Etappe. Dementsprechend hat sich auch nichts groß in der Gesamtwertung verändert. Da bleibt es nach wie vor so, dass Attila Falter führt. Und dann kommt es zur Etappe vom gestrigen Samstag. Ich habe dich da auch wieder gefragt, Thomas, ne, ab wann muss ich denn gucken? Und du meintest ja, entweder kam etwas verstörende Informationen ganz am Anfang und die letzten 5 Kilometer. Das hat mich irritiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist am Anfang, das sparst du dir. Weil, was war passiert? Chris, kannst du es mal, ich will mich zu mir erläutern, was der Thomas gemeint haben könnte? Oder erwische ich dich jetzt auf dem falschen Fuß?
Da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Also Richtung Etappenende bin ich deutlich, habe ich deutlich mehr gesehen, leider.
Okay, dann musst du es uns erläutern, Thomas.
Ja, es war am Anfang des Rennens schon so, dass es da richtig zur Sache ging und ewig gedauert hat, bis die Ausreißergruppe stand, weil es da auch am Anfang Wind und auch eine Windkantensituation gab, wo alles mal komplett auseinander war. Irgendwie hat sich dann aber in der Mitte der Etappe wieder so ein bisschen beruhigt und dann ist dann auch irgendwann die Gruppe des Tages weggefahren, überraschend vielleicht auf so einer Etappe mit einer Mini-Bergankunft, dass dann Fernando Gaviria in der Ausreißergruppe ist und der hat sich tragischerweise beim Versuch, sich in der Abfahrt, in der Passabfahrt abzusetzen, dann dementsprechend auch lang gemacht.
Ja. Vielleicht noch kurz als Ergänzung dazu. Ich hatte irgendwo gelesen von Attila Falter, dass er auch im hinteren Teil dieser Windkantensituation war, komplett vom Team isoliert und er hat dann gesagt, ja, ich glaube, er war zusammen mit Nibali und Bardet oder auf jeden Fall mit Nibali und noch irgendeinem Klassementfahrer. Und hat dann gesagt, bin jetzt noch nicht so lange dabei und ich habe mich auf die zwei alten Hasen verlassen. Fand ich eigentlich eine recht sympathische Ansage. Habe mich auf die zwei alten Hasen verlassen, ne, dass dann jetzt irgendwie, ne, und dann war der Dummheit, aber ich lerne ja da dazu. Fand ich auch irgendwie eine schöne Aussage, ne? Nicht, dass man da rumlamentiert, sondern einfach sagt, ja, habe ich verkackt, habe ich mich vielleicht auf die falschen Leute verlassen. Und ich lerne halt noch. Also fand ich sehr, sehr schön.
Also letzten Endes war es jetzt auch im Vorfeld eine Ausreiseetappe. Weil natürlich auch das Finish jetzt nicht stark oder zu anspruchsvoll war. Von daher gab es jetzt nicht diesen einen klaren Favoriten, für den jetzt wirklich ein Team hätte fahren wollen oder hätte fahren können, sage ich jetzt mal. Tatsächlich, also die Szene mit Gaviria ist mir auch noch in Erinnerung, natürlich ganz klar, der sich dann abgesetzt hat in der Abfahrt, dann aber auch wenige Kilometer später gleich gestürzt ist und was ich dann wirklich so ein bisschen bemerkenswert fand, er hatte dann zwischenzeitlich mal 50 Sekunden Rückstand auf die Gruppe und wie schnell das dann doch geht, wieder nach vorne aufzuschließen, wenn man sich dann doch mal eine Minute gefühlt am Teamfahrzeug mal festhält. Also das war tatsächlich was, wo ich mir gedacht habe, okay gut, ein Nibali ist da mal vor ein paar Jahren tatsächlich mal aus der Vuelta ausgeschlossen worden. Bei Gaviria hat man das wohl nicht ganz so eng gesehen. Also es war wirklich, da ging es nicht um die Flasche, da ging es wirklich ums reine Festhalten. Also ich fand es bedenklich.
Ich habe es nicht gesehen. Also deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ist es dir aufgefallen, Thomas? Ich guck mal.
Ja, kann man sehr kontrovers drüber diskutieren, gebe ich dem Chris absolut recht.
Das ist aber sehr diplomatisch. Ich gucke mal, ob es Bilder gibt. Ne? Gaviria, Team Car, Giro, Italia. Das wären ja, denke ich mal, die Suchbegriffe.
Gab es heute auf der Etappe auch eine Szene, wo Filippo Ganna eine ja sehr klebrige Flasche bekommen hat.
Eine sehr klebrige Flasche?
Tatsächlich, mir geht es da wirklich nicht um die Flasche. Also er hatte natürlich diverse Wunden, hat geblutet, ganz klar. War da auch beim Arzt und zwischenzeitlich, gut, weiß man jetzt auch nicht, ob jetzt wirklich diese 50 Sekunden, die da jetzt wirklich als Zeitrückstand da eingeblendet waren, ob die jetzt immer der Realität entsprochen haben. Das mag ich gar nicht zu beurteilen. Mhm. Wenn ich dann aber mal 50 Sekunden hinten dran bin und dann auch noch mich wirklich offensichtlich am Teamfahrzeug festhalte und dann plötzlich der Abstand im 5-Sekunden-Takt zurückgeht, da wäre ich mir, also letzten Endes, er hat die Etappe ja nicht gewonnen. Er wurde letzten Endes Letzter der Ausreißergruppe. Aber er hat es nochmal nach vorne geschafft. Aber als jeder der Teilnehmer der Ausreißergruppe hätte ich mich verarscht gefühlt.
Ja, die kriegen das ja zum Glück nicht mit. Ne? Und wer mit in dieser Ausreißergruppe war, das war ja auch Nikias Arndt, der auch in einem Interview gesagt hat, naja, wir wussten vorher auch gar nicht so richtig, was wird das hier für eine Etappe. Und unentschlossen ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber der da auch irgendwie so mit mehr oder minder aus Versehen der Kapitän de Roet vom Team DSM da reingeraten ist. Zumindest so die Aussagen in dem Interview.
Und, ja gut, aber ich möchte ein bisschen widersprechen. Letzten Endes schaust du ja auch wirklich drauf, welcher Fahrer hat welches Fahrerprofil. Mhm. Wer ist vielleicht eher jemand, der am Berg stark ist? Wer ist jemand, der vielleicht jetzt wie ein Campenaerts eher als Zeitfahrer agiert? Wer ist vielleicht im Sprint stark? Und du schaust natürlich als Fahrer auch immer, dass du vielleicht die Fahrer eliminierst, die dir in deiner Disziplin am gefährlichsten werden können. Und wenn du dann halt erlebst, okay, gut, jetzt hast du deinen Fahrer, der vielleicht jetzt so vom, ich sag jetzt mal, vom Profil her dir am nächsten kommt, den hast du jetzt mal abgehängt. Warum auch immer. Letzten Endes war es ein Fahrfehler von Gaviria selbst. Also das ist ja kein, ist ja nichts, wo man jetzt sagt, er hat da jetzt Pech gehabt. Er ist halt einfach in die Bande gekracht, weil er zu viel Risiko genommen hat. Und er ist dann plötzlich einfach wieder da. Ich glaube dann schon, dass das sehr, sehr stark zu einem emotionalen Enttäuschen, zu einer Enttäuschung mit beiträgt. Von daher, also ich fand es nicht gut, wie es gelaufen ist.
Ja, aber ich glaube ja nicht, du kriegst das ja nicht, also zumindest kann ich mir das
Nein,
vorstellen, da müssen.
das kriegst du schon mit. Also
Nee, natürlich,
dein
das klar.
Teamleiter wird dir sicherlich sagen, okay, pass auf, Gaviria ist gleich wieder dran.
Ja, aber du weißt ja nicht, wie viel Rückstand er sich eingepackt hat, ne? Du weißt ja nicht, wie viel, also was da an Zeit er liegen hat lassen, ob das jetzt 20 Sekunden sind oder 2 Minuten, ne? Und wie er dann zurückgekommen ist, also wenn ich dann ein sportlicher Leiter wäre, dann würde ich das meinem Fahrer vorne auch nur sagen, wenn ich wüsste, das motiviert ihn in irgendeiner Form und destabilisiert ihn nicht noch.
Ja, aber wenn ich sage, okay, pass auf, Gaviria ist weg, 50 Sekunden hinten dran, macht er keine Gedanken mehr.
Ja, aber
Und
das
dann
ist
ist
ja
er
nicht die
plötzlich
Information.
wieder da.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht die wichtige Information, wenn du vorne, also die waren ja in der Gruppe mit, warte mal, Gaviria ist jetzt, no, die waren ja mit 9 Fahrern. Ja? Und wenn jetzt einer hinten wegfällt, dann ändert das ja nicht grundsätzlich dein Fahren vorne. Und wenn er auf einmal wieder da ist, denkst du auch, okay, pff, krass, jetzt ist er wieder hier, gut. Aber ich glaube, das er hat an dem Punkt jetzt
Es
nicht
hängt
das.
tatsächlich damit zusammen, welches Fahrerprofil du hast. Und je nachdem, wie die Etappe da natürlich dann auch ausgeartet ist. Also natürlich, wenn du jetzt wüsstest als Bergfahrer, ich bin jetzt hier in einer neuen Manngruppe, es geht hinten raus bergauf und der einzig andere Bergkonkurrent ist jetzt hinten weg, spielt es doch eine unglaublich wichtige Rolle, ob er jetzt dabei ist oder eben nicht.
Ja, aber
Aber
ich.
mir geht es da jetzt auch eher ums Generelle. Also klar, dass dann mal ein Fahrer hinten raus oder wenn er einen Sturz hatte, mal durch die Autos wieder zurückkommt. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das war aus meiner Sicht, es war ein reines Festhalten am Auto, um wieder ranzukommen. Dass
Ja,
der jetzt
klar.
am Ende
Ja, und
Neunter geworden ist, okay, und Nibali war bei der Vuelta, der hätte die Vuelta wahrscheinlich auch nicht mehr gewonnen. Aber letzten Endes geht es da einfach darum, zu welchen Mitteln greife ich und wie hart ist die Jury.
ja, aber das ist ja unwidersprochen. Also da haben wir uns ja jetzt, also ich glaube, da sind wir uns alles einig, dass das nichts Feines war. Aber ich glaube jetzt, also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob jetzt Nikias Arndt, der wird deswegen jetzt nicht in den Lenker gebissen haben. Glaube ich nicht.
Ja, jetzt im Nachgang natürlich nicht, nein.
Ja, eben. Und aber der wird dann auch die letzten, wie viele Kilometer vor Ziel war das? Ich habe es jetzt nicht im Schirm, ne?
In der Abfahrt vom vorletzten Berg.
Ja. Ne, also da wird
Ja,
der.
aber du musst es auch mal so sehen. Vielleicht gewinnt jetzt Gaviria morgen die Etappe.
Ja, ne, das Leben ist immer aus Eventualitäten und mal gewinnt man, mal verliert man und man hat der eine Glück und mal bescheißt der andere, ne? Also klar, aber das gehört da, denke ich mal, auch irgendwo mit dazu. Also, weißt du, da hat ja jeder irgendwo
Gab ja
wahrscheinlich ein Päckchen.
Fernsehbilder. Also da muss es einfach klare Regeln geben, aus meiner Sicht.
Ja, natürlich. Ja, die
Die
klaren Regeln
Regeln
gibt es, die
gibt
müssen
es ja. Die
umgesetzt
Frage
werden.
ist, wie sie ausgedehnt werden.
Genau. Ne, sie müssen umgesetzt werden. Das ist der Punkt. Und wenn es da nicht gemacht wird, gut, aber dann müssen wir jetzt irgendwie, also, weißt du, die einzige, wir können ja jetzt sagen, okay, dann schaue ich mir den Giro nicht mehr an.
Na, das ist ja Blödsinn.
Ja, aber weißt du, wir haben ja auch keinen Hebel, die Jury zu irgendetwas zu bewegen. Wenn sie jetzt sagen, nee, legen wir nicht so aus, dann musst du halt sagen, okay, boah,
Ja, der Punkt ist halt der, okay, morgen oder bei der nächsten Bergankunft stürzt Bernal und hält sich 30 Sekunden lang bergauf am Fahrzeug fest und ist dann wieder in der Spitzengruppe. Ist es in Ordnung? Am Ende entscheidet das vielleicht den Giro.
Ja, nee, es sagt ja niemand, dass das in Ordnung ist. Also es hat ja niemand gesagt, dass Gavirias Verhalten da in Ordnung war. Ne? Aber für die Jury war es offensichtlich nicht ahnenswert. Das ist das Problem dann an der Geschichte. Ne, und da könnten wir uns ja dann auf den Kopf stellen. Das bringt ja nichts. Also wir können ja nichts ändern an der Tatsache, wie die Juryentscheidung ausfällt. Ne, also ob jetzt eine Hand Gottes ein Tor schießt oder keine Ahnung, Gaviria irgendwie sich am Wagen festsetzt und es wird nicht geahndet. Das sind nun mal, ich will nicht sagen Tatsachenentscheidungen, aber da entscheidet nun mal bei jedem Sport, wo irgendwie eine Jury mit irgendwas beeinflusst, wird es solche Situationen geben. Ist jetzt auch die Frage, ne? Wenn es ein Franzose gewesen wäre, dann hätte man da genauso gehandelt? Vielleicht nicht, ne? Oder wenn Nikias Arndt sich da festgehalten hätte? Vielleicht nicht, aber ich glaube, das muss man auch irgendwo hinnehmen. Weil sonst könntest du ja nur noch Sport betreiben, wo es wirklich keinerlei Schiedsrichter und Juries gibt. So Ultimate Fighting oder keine Ahnung. Ne, aber selbst da gibt es, glaube ich, irgendwelche Regeln.
Beim Schach.
Schach, genau. Obwohl Schach ist auch, gibt's da keinen Schiedsrichter doch. Bestimmt.
Computer.
Da gibt es sogar Dopingkontrollen.
Beim Schach? Auf was wird denn da getestet?
Konzentrationsmittel.
Echt?
Natürlich.
Mann, ja, mir wird auch jede Illusion geraubt hier. Naja, kommen wir mal zurück zu Nikias Arndt, der, wie gesagt, in einem Interview sich dazu äußerte, ja, hier war mehr ein Versehen. Schöne Leistung von dem Deutschen, der in Köln jetzt wohnt, habe ich auch erst durch einen Artikel zu dieser Etappe festgestellt. Und ist dann am Ende in diesem Bergauffinale, ich glaube, Dritter ist er geworden, ne? Dritter,
er hatte die anderen Fahrer vor ihm noch von hinten so ein bisschen aufgerollt und hatte da selbst auch so ein bisschen, vielleicht ist aus den Augen verloren, den Überblick verloren, wo er denn überhaupt war zu Beginn dieser Steigung, da war nämlich gar nicht mehr zu sehen und da war nämlich zuerst Carboni mit Campenaerts vor, da hatte sich Carboni abgesetzt, wurde dann aber von hinten geschluckt, dann durch Victor Lafay noch.
Ja, der Cofidis-Fahrer, der an dem Tag gewonnen hat. Ich wusste auch gar nicht, war das Cofidis? Ich hatte mir doch auch zu ihm irgendwas angeschrieben. Die auch mit, auf die Rosa-Rädern waren die unterwegs, oder? Kann das sein? Ja, genau, Bike de Rosa. Fand ich sehr, sehr hübsch, das Rad. Habe ich meine alte Liebe zu diesen italienischen Rahmenherstellern mal wieder entdeckt. Gibt's zu den Gesamtklassementfahrern, gibt's jetzt allerdings eigentlich nichts zu sagen, außer dass Luis Verwege, der Alpecin Phoenix-Fahrer, an dem Tag sich ein bisschen mehr eingefangen hat und deswegen ein paar Plätze runter ist. Noch etwas, was wir erwähnen müssen an der Etappe?
Nö, es gab kurz vorm Ziel noch so einen kleinen Sturz bei den Klassementsfahrern, was dann zu Irritationen zunächst geführt hat, weil einige dann plötzlich mit einem riesigen Rückstand angeblich reinkamen, aber es wurde später alles wieder genullt.
Ja. Gesamtklassement und ja, wie eben gesagt, nichts geändert. Attila Falter vor Evenepoel, Bernal, Vlasov, Damiano Caruso, Ciccone, Dan Martin, Simon Yates und so weiter und so fort. So, nach einer Mini-Unterbrechung geht es jetzt weiter zur heutigen Etappe. Und das war eine, auf die man sich schon freuen konnte oder von, heute ist der 16. Etappe von Castel di Sangro nach Campo Felice Rocca di Cambio. Heute wurden die Gravelbikes ausgepackt, nee, nicht ganz, aber zumindest gab es am Ende ein kleines Stück, ich glaube 1,5 Kilometer, kann das sein, 1,5, 2?
So 1,6.
Wie viel? 1,6?
1,6.
Ja. Ein Stück, wo man auf Schotter gefahren ist und den ganzen Tag auf und ab und rauf und runter. Und eigentlich eine Etappe, die so dem recht üblichen Schema entsprach, aber dann trotzdem am Ende man gesagt hat, wow, also ein bisschen was hat sich dann heute doch getan.
Also ich fand's zu Beginn der Etappe eine sehr spannende Rennsituation schon. Da ging es ja auch ewig hin und her, bis dann eine Ausreißergruppe weg war. Und in diesem zweiten Berg war es dann plötzlich so, dass da irgendwie 3 oder 4 Fahrer von Bahrain in der Spitzengruppe waren und auch ein Damiano Caruso, was ja für die Gesamtwertung ein sehr gefährlicher Mann ist, und auch ein Daniel Felipe Martinez. Und plötzlich hatte hinten so keiner Interesse zu fahren und dann musste dann Bike Exchange für Simon Yates da die Lücke zubücken und dann kam es dann leider zu diesem fürchterlichen Sturz von Mohoric in der Abfahrt.
Ja, Also hat einer von euch auf Bildern mal genau erkannt, warum es, wie das dazu gekommen ist? Weil das schließt sich mir bis jetzt noch nicht.
Ich war leider im Auto unterwegs. Ich habe leider erst das Finale schauen können.
Ich habe auch nur den Sturz zweimal in der Wiederholung gesehen und ja, also mehr schließt es sich auch nicht genau. Also
nee, ne? Also er ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm über den Lenker geflogen. Also quasi wie ein gestreckter Salto beim Turnen und ist dann auf den Kopf aufgekommen und das sah wirklich.
Ich vermute mal, er hat einfach im falschen Moment die Vorderbremse dann gezogen.
Das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht. Also die Bremse, die so viel, also die so verzögert, also die von jetzt auf gleich so dermaßen das Ding zum Stehen bringt, die muss, glaube ich, noch gebaut werden. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin auch mal einmal mit einer Scheibenbremse über den, ich glaube, Bahrain Merida fährt ja auch Scheibe, bin ich auch mal über den Lenker abgegangen bei circa 5 km/h. Aber das war schon echt krass. Also wenn du, ich glaube, wenn du, also ich fahre ja an einem Rad auch eine Scheibenbremse. Da müsstest du schon wirklich, glaube ich, mit voller Wucht in die Bremse greifen und das kannst du ja nicht aus Versehen. Also das, ne, also du kannst ja nicht so quasi eine Vollbremsung machen und das passiert aus Versehen.
Naja, aber vielleicht eine Panikreaktion, wo er schon gesehen hat, das Rad steht irgendwie quer.
Ja.
Dann nochmal zur Vorderbremse irgendwie gegriffen. Keine Ahnung, also anders kann ich es mir nicht so richtig
erinnern. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Sturz gesehen habe, den ich so, also so spektakulär im schlimmsten Sinne des Wortes fand. Weil der ist ja wirklich geflogen wie sonst was. Und dass der auch direkt danach wieder aufgestanden ist, das hat mich fast noch mal mehr irritiert. Weil der ist ja wieder aufgestanden und ich habe dann auch hinterher so Kommentare gelesen, wie können die dem wieder ein Rad hinstellen, dass sie ihn quasi animieren, weiterzufahren.
Ja, aber ich glaube, die Teamleitung oder der sportliche Leiter, der dann dahin kam, kann mir gut vorstellen, dass der den Sturz gar nicht so gesehen hat.
Das wollte ich auch sagen, genau.
Dann gehst du natürlich immer erstmal hin und gibst deinem Fahrer ein neues Fahrrad, bis du dann mal checkst, was mit ihm eigentlich passiert ist.
Ja, genau, habe ich das auch interpretiert, so nach dem Motto, alles klar, die nehmen das Rad mit hin, um einfach weil in 9 von 10 Fällen wahrscheinlich der Fahrer weiterfahren möchte und auch kann. Aber ich glaube, wenn ein sportlicher Leiter gesehen hätte, wie der da abgeflogen ist, dann hätte kein sportlicher Leiter, wäre auch nur im Entferntesten auf die Idee gekommen, dem nochmal ein Rad hinzustellen, sondern hätte einfach sich sehr, sehr glücklich geschätzt, den überhaupt bei Bewusstsein da zu sehen.
Ja, aber wie gesagt, für das Team war das extrem bitter, dass jetzt nach Landa da schon der zweite Fahrer durch so einen schweren Sturz ausgeschieden ist. Und wie gesagt, wäre interessant gewesen zu sehen, wie sich diese Rennsituation entwickelt hätte, wenn da nicht Moritz dann aus der Spitzengruppe rausgeflogen wäre.
Ja, aber zum Glück, alles, was ich mitbekommen habe, er war die ganze Zeit ansprechbar. Dieses Anlegen von der Halskrause, das war wohl auch mehr eine Vorsichtsmaßnahme und ist dann auch mit dem Krankenwagen abtransportiert worden. Aber nichtsdestotrotz, da hätte so viel Schlimmeres passieren können. Mann, also extrem unschön. Ja, aber dann ging es weiter und vielleicht magst du es ein bisschen mehr, weil ich habe es nur lesend heute ich habe so manche Sachen gesehen, ne? Also den Sturz konntest du ja auch bei Twitter wurde dir quasi unter die Nase gerieben, ob du wolltest oder nicht. Zu der Etappe selber habe ich nur nachlesen können, beziehungsweise von euch die Kommentare bekommen.
Ja, es war so, dass dann irgendwann wieder eine neue Spitzengruppe weggefahren ist, nachdem die besagte Rennsituation sich wieder aufgelöst hatte. Und unter anderem war da so ein George Bennett beispielsweise dabei, dem ich auf dem Papier die besten Chancen gegeben hätte. Aber überraschenderweise war es dann sein Teamkollege Kuhn Baumann, der da relativ lange noch vorne war mit einem Fluchtgefährten. Hab jetzt gerade schon wieder vergessen, wer das war.
Bouchard,
genau. Ja, und die wurden dann halt erst, wann war das? 400, 300 Meter vor dem Ziel noch von der Favoritengruppe geschluckt. Mhm. Beziehungsweise von einem furios heranstürmenden Egan Bernal.
Ja, da habe ich auch ein paar Bilder von gesehen und auch dann den Kommentar so nach dem Motto, also wenn irgendjemand noch Zweifel hatte an seiner Verfassung und vor allen Dingen auch seiner gesundheitlichen Situation rund um seinen Rücken, das wäre ab heute wohl ad acta gelegt. Weil wenn du irgendwelche Probleme hast, kannst du nicht so den, oder kannst du vielleicht so einen Berg so hochknallen, aber das machst du nicht bei einer Rundfahrt am 8., 9. Tag, wenn du schon ein bisschen was in den Beinen hast, dann geht das nicht. Also sehr spektakulär. Zweiter Platz ging dann an Ciccone vor Vlasov, Evenepoel, Dan Martin, Caruso, Bardet. Was mich gefreut hat, ich habe zumindest nichts lesen können oder nichts irgendwo was mitgekriegt. Es gab wohl keine technischen Probleme bei irgendeinem Fahrer. Ist ja auch immer noch so ein zumindest kleines Fragezeichen von diesen Gravel-Strecken oder von diesen Schotterstrecken, dass die bei den Fahrern technische Defekte auslösen. Habt ihr da was mitbekommen? Ich habe nichts irgendwo gelesen.
Nee, aber das war ja... Also ich fand, es war spektakulärer aufgeblasen, als es letzten Endes war, weil es war wirklich nur so ein kurzes Stück, was dann auch scheinbar sehr gut zu fahren war.
Ja, ja, als wenn die ja nochmal mit einer Rolle so drüber, also mit so einer, ne, so einer Walze.
Man hat auch zwischendurch gesehen, also als da mal die Live-Bilder ausgefallen war, zeigen die dann ja immer so Bilder von der Zielkamera und da ist dann auch nochmal so eine Walze über die Strecke gefahren.
Genau das, was ich gedacht habe. Ja, krass.
Ja.
Ja.
Also so ein bisschen vielleicht wie La Blanche de Belfier, wo man jetzt nochmal gesagt hat, okay, dann fährt man halt nochmal die nächsten 500 Meter weiter hoch. Aber jetzt nicht wirklich schwierig, ja. Sage ich jetzt mal. Ich glaube, da wird auf der Etappe nach Montalcino, da wird mehr passieren.
Ja. Aber Bernal hat damit definitiv ein Ausrufezeichen unter seine Leistung bisher gesetzt. Ist damit auch also die Theorie von vor 2,5 Etappen sozusagen, wir schicken Evenepoel ins rosa Trikot, die ist ab diesem Tag dann auch hinfällig, denn Bernal hat es sich selber geholt und ist jetzt im Moment, ne, also Sieger Bernal hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ne, Sieger also ins rosa Trikot auch geschlüpft, Egan Bernal vor Evenepoel mit 15 Sekunden, Vlasov immer noch auch in Schlagweite, wie ich finde, mit 21 Sekunden. Attila Falter hat es natürlich abgegeben jetzt, der wird diesen Giro, behaupte ich auch einfach mal vorsichtig, auch das rosa Trikot nur noch neben sich fahrend sehen. Ja, und dann geht es so weiter mit den einzelnen Favoriten, ne? Vincenzo Nibali auf 16 mittlerweile und so weiter und so fort. Wie zufrieden sind wir denn mit dem Giro bisher? Also vielleicht machen wir jetzt hier mal gerade so an der Stelle, ich will nicht sagen den Punkt Fazit schon, oder machen wir erstmal den Vorausblick. Ja, sollen wir vielleicht, das haben wir beim letzten Mal auf die nächsten Etappen, das haben wir sonst ja auch immer so gelöst. Morgen geht es weiter mit Etappe Nummer 10.
Mhm. Vielleicht von L'Aquila nach Foligno.
Okay.
Das sind 139 Kilometer und ja, ich würde sagen, da könnte es einen Sprint geben oder vielleicht haben noch Ausreißer eine kleine Chance.
Genau, wir hatten nämlich bewusst gesagt, wir nehmen am Sonntag auf, weil Montag passiert eh nichts Wichtiges. Das ist so uninteressant, da brauchen wir nicht auf den Montag noch warten. Zumindest erinnere ich das jetzt wieder. Dienstag Ruhetag. Da wird also im Klassement auch tun nichts wenig passieren, wird sich wenig tun. Es sei denn, es werden irgendwelche komischen Hotels wieder durchsucht oder sonst etwas. Mittwoch geht's dann von Perugia nach Montalcino. Das wird dann eine Etappe, da könnte zumindest ja, sich der ein oder andere Ausreißer behaupte ich einfach mal ein Sternchen schon an die Etappe gemacht haben.
Also ich würde ganz gern morgen mal jetzt schon anfangen. Also letzten Endes, ja, es kann zu einem Sprint kommen. Aber wenn man sich jetzt gerade mal den Mittelteil anschaut, da ist mitunter auch eine Bergwertung der vierten Kategorie mit dabei, 7 Kilometer, 5%. Wenn ich da jetzt als Team einen Fahrer mit dabei hätte, der jetzt ein bisschen besser über die Berge kommt, dann würde ich da wahrscheinlich so ein bisschen Ärger machen, letzten Endes.
Also aber
ich
glaube. Auf die Gesamtwertung oder?
Nee, nicht also. Im Blick auf die Gesamtwertung, aber ich glaube nicht, dass wenn da sich ein Team findet oder vielleicht auch zwei Teams finden, die sagen, okay, gut, diesen Anstieg, den nehmen wir jetzt mal richtig wahr und davor gibt es ja auch schon den einen oder anderen Hügel, kann ich mir schon vorstellen, dass da nicht das gesamte Feld ankommt.
Okay. Nö, gut, kann gut sein, dass da Bora wieder was Ähnliches macht wie auf der zweiten Etappe für Peter Sagan, oder?
Weil letzten Endes 7 Kilometer, 5%, da gibt es in anderen Rundfahrten vielleicht auch mal so eine dritte oder eine zweite Kategorie dafür. Wie es mit den Prozenten jetzt Kilometer für Kilometer ausschaut, weiß ich jetzt nicht, aber danach sind es nur noch so 39 Kilometer bis ins Ziel, sobald man oben ist und wenn man da noch die entsprechenden Helfer dabei hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da nicht mehr alle mit ins Ziel kommen. Und Montalgino, ja, kann durchaus sein, dass es da eine Ausreißergruppe gibt, aber der Thomas und ich, wir hatten jetzt auch kurz im Off mal drüber gesprochen. Ich glaube, das ist eine Etappe, wo auch im Gesamtklassement wirklich richtig viel passieren wird. Also da kannst du wirklich als Gesamtklassementsfahrer den ganzen Giro verlieren.
Ja, kann man auf jeder Etappe, wie Landa bewiesen hat, leider Gottes, ne?
Nein, tatsächlich auf der Etappe, ja, das ist quasi wie Strade Bianche letzten Endes.
Ja, aber wenn wir jetzt mal davon aus, also ich gehe immer davon aus, ein technisches Problem, klar, das kannst du, das kann man immer haben. Aber würdest du sagen, wenn das jetzt normale Straße wären, dass das an dem Tag es ums Gesamtklassement geht, ich würde den Dienst, war das
Also
am Mittwoch?
bei einem normalen Tag mit Asphalt sicherlich nicht. Aber
Und
das sind jetzt wirklich, das sind
was natürlich an
jetzt.
dem Tag nochmal dazu kommt, ich habe jetzt gerade mal geguckt, für Mittwoch, Wetterbericht sagt da 40% Regenwahrscheinlichkeit auch für Montalcino voraus. Also sollte es da regnen, wird das dann nochmal ein ganz anderes Rennen mit, denke ich, auch viel größeren Abständen werden. Und wenn man dann guckt, also da gibt es insgesamt so vier Schottersektoren, 9,1 Kilometer, 13,5, 7,6 und 5 Kilometer. Also das ist schon eine ganze Latte.
Aber wer von den Gesamtklassementsfavoriten wird denn jetzt da die, wer macht heute Abend da schon eine Kerze an, dass am Mittwoch alles gut geht?
Viele.
Ja, okay, wer macht denn keine
Nee,
Kerze an? Dann fragen wir mal so rum.
tatsächlich, also es gab ja, ich weiß gar nicht, Thomas, korrigiere mich, ich glaube, es war so 2008, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gab es mal eine ähnliche Etappe. Und
2010 war das ja beim Giro.
2010, Entschuldigung, mit Regen, die Fahrer, die haben teilweise fast nichts mehr sehen können. Die Augen waren verschmiert, das war ein Finale. Allein Scarponi hat, glaube ich, mehrere Minuten verloren. Vorne Vinokourov, Evans hat, glaube ich, die Etappe gewonnen am Ende. Das war jetzt wirklich eine Etappe, die Beschreibung episch wirklich verdient. Und wenn es da wirklich regnen wird, dann geht es da wirklich absolut zur Sache.
Aber was ist denn, kommen wir auf zurück nochmal. Wer glaubst du denn von denen, die jetzt da vorne sind, macht sich am wenigsten Sorgen? So rum.
Wenn ich kurz einhaken darf,
Ja
ich
klar,
würde
immer,
sagen,
natürlich.
man kann, finde ich schon fast so die Strade Bianche von diesem Jahr ein bisschen als Blaupause nehmen. Da hat man ja gesehen, dass ein Egan Bernal sowas sehr, sehr gut kann. Den würde ich auch an dem Tag mit der aktuellen Form, sofern sein Rücken hält, als einen der stärksten da sehen. Und auch so ein Fahrer wie Romain Bardet, der auch schon öfter bei Strade Bianche weiter vorne war, dem sollte sowas sehr entgegenkommen.
Ich hätte jetzt noch den Evenepoel als Belgier. Ne? Also Belgier sind ja grundsätzlich schlechtes Wetter gewohnt und schlechte Straßen und mit seinem Jugendlichen unbekümmert sein. Naja, und dann haben wir ja schon mal drei von den. Also
Also
Simon Yates wird sich
letzten
wahrscheinlich Sorgen
Endes hängt
machen.
es natürlich auch immer stark davon ab, wie ist denn dein Team aufgestellt? Wen hast du denn um dich? Wer gibt dir einfach die Sicherheit, auch wenn du jetzt mal 20 Sekunden verloren hast nach so einem Schotterabschnitt? Wer bringt dich denn dann mal wieder zurück? Also wen ich jetzt tatsächlich jetzt nicht als Topfahrer sehe auf dem Gelände, das ist jetzt ein Emanuel Buchmann.
Nö, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der zu denen gehört, die eher eine Kerze heute anzünden.
Also absolut, also.
Definitiv.
Und, ja, aber ich glaube, also ich lasse das mal so auf mich wirken. Also ich glaube, da, das ist noch, bis dahin kann ja auch noch so viel passieren. Sei es jetzt das besprochene Wetter oder Stürze oder sonst etwas. Also ich hoffe einfach mal, dass bis dahin noch alle gesund durchkommen. Und dann hoffe ich, dass wir am Mittwoch da eine schöne Etappe sehen.
Auf der
Also.
Rechnung habe ist UAE Emirates, weil wenn man mal guckt, da wieder Formulo ist jetzt mit einer Minute Rückstand, sage ich jetzt mal noch in Schlagdistanz in der Gesamtwertung und das ist einer der Spezialisten für so Strade Bianche oder so solche Rennen, Da kommt er sehr, sehr gut klar für diese Klassiker. Kann mir gut vorstellen, dass die am den Tag versuchen wollen, das rosa Trikot zu holen.
Ja, klingt für mich nicht unplausibel. Also, ich habe mir selber schon dümmere Sachen ausgewählt. Wir sind dann ja auch in der richtigen Gegend, weil am Donnerstag, Etappe Nummer 12, geht es von Siena, also man startet quasi dort, wo die Strada Bianca sonst endet, nach Bagno di Romagna. Und das wiederum ist eine Etappe, da würde ich, also ne, wenn gehen wir mal vom besten Fall aus, dass sich am Mittwoch die Fahrer alle ein bisschen kaputt gefahren haben, aber dass jetzt zum einen nichts aus technischen Problemen und auch aus anderen Gründen irgendjemand auf der Strecke geblieben ist, dann könnte der Donnerstag definitiv ein Tag sein, der wehtun würde. Weil da sind zumindest genug Anstiege, wo man dann seinen Kontrahenten nochmal einschenken
Ich
kann.
glaube, das ist ein ganz klarer Tag für die Ausreise.
Meinst du?
Ja, keine Bergankunft, die Steigungsprozente eher moderat. Letzter Anstieg 10,8 Kilometer, aber nur 5% im Schnitt. Also da kannst du deinem Konkurrenten nicht wirklich wehtun.
Ich glaube, das ist, ja, wie der Chris schon sagt, werden da wahrscheinlich Ausreißer durchkommen. Aber es könnte so eine Etappe sein, zumal sehr lang, mit 212 Kilometern nach dem Vortag, wo so ein Hinterhalt auch mal lauern könnte. Also wenn ich mir den letzten Berg angucke, der Chris sagt, hat nur 5,1% auf 10,8 Kilometer, aber extrem unrhythmisch. Also in der Mitte ist da auch mal so ein 14% Stück drin. Also ja, könnte man schon mal was antesten.
Und es gibt ja auch Fahrer, die jetzt vielleicht schon in der Situation sind. Wir befinden uns ja zu diesem Zeitpunkt Ende der zweiten, ja, doch Ende der zweiten Woche fast schon. Oder in der zweiten Wochenhälfte der zweiten Woche oder wie auch immer. Sagen wir mal, Halbzeit ist rum. Wenn ich mir jetzt, da können wir vielleicht auch, ich denke mal, ne, also viel später werden wir auch nicht aufnehmen. Deswegen denke ich mal, reicht es jetzt noch zu erwähnen, dass am nächsten Tag, glaube ich, das Zeitfahren ist, oder? Oder ist das?
Das ist
Nee,
eine
eine ganz flache.
Etappe nach Verona.
Ja, genau. Das ist diese ganz flache Etappe, wo überhaupt nichts passiert. Und dann am Samstag ist dann eine Bergankunft. Ich glaube aber, wenn man sich mal jetzt auch anschaut, wie das Klassement jetzt aussieht, dass irgendwie so manche Fahrer, habe ich den Eindruck, du hast es am Anfang genannt, Chris, die peaken erst in der letzten Woche. Wenn ich mir das Gesamtklassement Stand heute angucke, sind da wirklich einige Fahrer dabei, wo ich mir denke, also das kann nur deren Konzept sein, erst sehr spät richtig gut drauf zu sein. Und dann wäre das jetzt so der Zeitpunkt, wo sie dann langsamer in Form kommen können und vielleicht ist auch so ein Simon Yates an dem Tag, da man was ausprobieren könnte. Ne? Weil irgendwann
Der
muss er anfangen.
Songolan.
Ja, aber es ist nur auf den Samstag da zu beschränken. Also warum nicht vorher schon mal? Also irgendwann muss ich ja mal in Form bringen. Hallo?
Ja, also ich denke, dass vielleicht der Chris da mit seiner Vermutung ganz richtig liegen könnte, nämlich dass Simon Yates aus seinen Fehlern vor 2018 gelernt hat und sich bewusst momentan noch zurückhält und eventuell erst in der dritten Woche so richtig aufdreht.
Aber auch ein Buchmann zum Beispiel, also der wäre jetzt auch so ein Kandidat dafür. Nibali, wenn er überhaupt irgendeinen Peak eingeplant hat, das wären noch so Kandidaten, die an so einem Tag zumindest mal, also irgendwann müssen sie ja mal anfangen. Und warum
Naja,
dann?
das sind halt so Fahrer fürs, also ist auch so ein Emanuel Buchmann, ist halt einer fürs Hochgebirge. Und da kommen halt die Etappen erst tendenziell gegen Ende der zweiten, in der dritten Woche dann.
Ja, aber ich denke mir immer, ne, also du kannst dich ja nicht nur zurückhalten, du musst ja auch irgendwann mal se selbst, also jemand meinte mal zu mir, als er den Giro gefahren ist, da hat ein anderer Fahrer, während er schon am Anschlag den Berge hochgekraxelt ist, ist ein anderer Fahrer neben ihm gefahren und er hat noch Intervalltraining gemacht. So, ne, aber irgendwann müssen die Jungs ja auch mal dann wieder vernünftig fahren und können ja nicht nur die ganze Zeit mit 80% fahren.
Ja, aber das machst du dann, wenn die anderen Fahrer keine Helfer haben. Wenn es wirklich Mann gegen Mann geht und wenn es wirklich darum geht, jetzt wird Klassement gemacht. Ich glaube tatsächlich, auf den Etappen, die jetzt anstehen, Montalcino, ganz klar, da geht es um vieles. Da hat man aber auch relativ lang noch Helfer mit dabei. Da geht es noch nicht wirklich um alles. Ich glaube auch auf der folgenden Etappe nach Bagno di Romagna, dass da noch einiges an Helfern dabei sein werden, aber Songolan ist so die erste Etappe mit Bergankunft, da geht's Mann gegen Mann und dann musst du da sein.
Ja, aber ich denke mir immer nur, warum, also ne, irgendwann kann man ja auch mal vorher schon mal ein bisschen was versuchen oder zumindestens, ne, die müssen ja jetzt nicht bis zum Freitag, Samstagnachmittag um 16 Uhr haben die ja keinen Angriffspakt. Ne, und,
ja, das nicht, aber letzten Endes musst du ja auch mal sehen, was jetzt auch ein Bernal sein Team schon eingespannt hat.
Ja.
Und was er das noch weiter einspannen wird. Da kann das mitunter ganz clever sein zu sagen, ich fahre da jetzt mal nur mit.
Klar, und man, also ich finde das ganz interessant, wenn man mal in die Historie der letzten Jahre des Giros guckt, da muss man nur 2020 zurückgucken, da meine ich mich erinnern zu können, dass sowohl ein Jay Hindley als auch ein Tao Geo Gegenhardt, die am Ende in der Gesamtwertung ganz vorne waren, auf dieser Ätna-Etappe, der ersten schweren Bergetappe, beide über 2 Minuten Rückstand kassiert haben. Und so Fahrer wie Vogelsang und Nibali, die am Anfang der Rundfahrt gut fahren, am Ende gar keine Rolle mehr gespielt haben. Also das kann halt noch komplett kippen. Und auch so ein Egan Bernal, da fand ich, war es bei der letzten Tour de France ähnlich. Also der war in den Pyrenäen da auch immer noch mit dabei, sehr gut. Und dann kam plötzlich die Geschichte mit seinem Rücken. Also wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher zu 100%, dass der das so durchstehen kann.
Aber die Frage ist dann, wenn man jetzt den Vergleich da zieht, ne, wann haben die denn angefangen? Beziehungsweise ne, ab wann sind die ernsthaft Rennen gefahren oder ab wann haben die ernsthaft mitgemischt?
Das war im Prinzip dieser ja außergewöhnliche Tag, wo war das, diese Bergankunft, wo sie fast den Pantani-Rekord geknackt hätten. Hilf mir schnell.
Nee, so wissen kann ich dir nicht helfen, das könnt ihr unter euch ausmachen.
Ich guck's geschwind nach. Das war Piancavallo.
Und wann war das innerhalb der Rundfahrt?
Das war Etappe Nummer 15.
Ah, okay. Das widerspricht meiner These eindeutig.
Ja. Na, ich glaube tatsächlich, wenn du dir das Finish mal Monte Soncolan anschaust, 14
nee, da Kilometer bin ich ja gar nicht. Ich bin ja
5%.
Das eine hat
im Schnitt, da hilft dir dann kein Helfer mehr.
Ja, das ist. Aber Chris, das ist ja unbestritten. Es geht mir nur darum, es geht mir um die Frage, ist es wirklich so, dass die, dass dir da keiner mehr hilft, dass da nur noch die Klassementsfahrer untereinander da sind? Das ist ja klar, das ist ja keine Frage. Es geht mir darum, ob die Fahrer, die bis dahin oder ob es Fahrer geben wird, die bis dahin die ganze Zeit immer nur hinten rumgeguckt sind, nichts mitgemacht haben, ne, namentlich
also sicherlich
oder ist ob es so, oder dass, ob es das da vielleicht auch mal Sachen gibt, dass die vielleicht mal einem anderen Tag vorher auch mal schon mal was ausprobieren oder sich mal an die Belastungsgrenze, auch allein aus Trainingseffekt, ne, sich dann mal für einen Zeitraum mal in den roten Bereich reingehen müssen vielleicht sogar.
Also tatsächlich, wenn wir jetzt mal über so Fahrer sprechen wie Formolo, Bardet, Buchmann, die werden das müssen.
Ja.
Die werden sicherlich sich nicht drauf verlassen können, dass sie jetzt am Monte Soncolan plötzlich gewinnen. Ich glaube auf der anderen Seite aber, wenn ein Simon Yates sich seiner Stärke bewusst ist, die er bei der Tour auf die Alps schon gezeigt hat, und er weiß, er hat schon die Vuelta gewonnen und er weiß, dass er den Giro schon mal bis kurz vor Schluss dominiert hat in einer Art und Weise, wie man selten gesehen hat. Und er weiß, er hat das im Körper drin. Der muss vorher nichts probieren.
Okay, dann streichen wir Yates, aber haben die anderen. Also ich gehe davon aus. Oder mein Tipp ist, das können wir hier, können es ja jetzt niederschreiben hier. Ne, also das, der Etappe Nummer 12, wird zumindest den ein oder anderen Fahrer da vorne mit attackieren sehen werden, den wir bis dato noch nicht gesehen haben.
Ja, also es hängt sicherlich davon ab, wie jetzt der Vortag Montalcino gelaufen ist. Letzten ja. Endes ganz klar, also jemand, der dort viel Zeit verliert, der wird ab dem Moment ständig in die Attacke gehen müssen. Aber ich glaube, die Fahrer, die jetzt wirklich am Ende den Giro gewinnen wollen und gewinnen können, und da sehe ich selbst einen Bernal mit dabei, der wird erst am Monte Soncolan wirklich all-in gehen.
Bernal halte ich jetzt auch nicht für denjenigen, der als erster auf Etappe Nummer 12 angreifen
wird. Nein, ne? Ich meine tatsächlich, aus meiner Sicht, wie sie auch immer heißen, ein Evenepoel, ein Vlasov, ein Dan Martin, ein Bernal, die waren vielleicht mal 1-2 Kilometer am Anschlag. Aber Monte Soncolan ist jeder am Anschlag und da wird jeder alles geben.
Das ist ja klar, ne? Darüber reden
wir. Und dann erst wird man wissen, wie die Kräfteverhältnisse wirklich ausschauen. Erst dann. Gut. Etappe 14.
Dann haben wir da die Vorausblick auf die nächsten Etappen. Wir wollten ja eigentlich nur bis Donnerstag, aber dann haben wir das jetzt bis Samstag auch noch ausgedehnt. Dann sag doch mal, Chris, weil wir haben, der Thomas und ich hatten ja, ich muss mal gerade suchen, wo ich es aufgeschrieben habe, hatten ja unsere Favoriten vorher schon bekannt gegeben. Wer gewinnt denn jetzt den Giro?
Boah.
Naja, die Frage kommt jetzt nicht überraschend.
Ja, schwierig. Also wenn ich das Team mit berücksichtige, würde ich sagen Bernal, Frau Yates und ich würde fast sagen Vlasov, weil ich es Evenepoel nicht zutraue. Den hätte ich vor dem Giro nicht so stark erwartet, wie er jetzt aufgetreten ist. Er kam in einer wahnsinnig starken Form. Ich habe ihn aber jetzt tatsächlich noch nie an ganz langen, steilen Rampen erlebt. Von daher hätte ich jetzt gesagt, wirklich Bernal, Yates, Vlasov.
Ich sehe gerade lustigerweise, dass ich gesagt habe, Buchmann auf dem Podium mit, auf Platz 3. Was hat mich denn da geritten? Nun ja, was soll's. Nochmal, Chris, Bernal vor Yates, vor Vlasov?
Ja.
Boah, das... Auch wenn du es nicht glaubst, da deckst du, da bist du ja gar nicht so weit weg von mir. Also ich hatte Bernal ja jetzt nicht unbedingt, ich dachte nicht, dass das...
Was habt ihr denn? Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ihr jetzt getippt
habt. Ich hatte Yates vor Vlasov und Buchmann. Also Bernal hatte ich irgendwie, dachte ich, dass das hält gesundheitlich nicht. Und Thomas hatte Evenepoel vor Ciccone vor Bardet. Ja, wir hatten beide unter den dreien, denen wir die Daumen drückten, hatten wir beide Landa und Nibali. Und ich habe noch Evenepoel, dem ich die Daumen drücke, und Thomas hat Buchmann, dem er die Daumen drückt. Wobei wir dann hätten wir eigentlich fast das gleiche, also sozusagen das gleiche Sortiment, nur anders verteilt.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das zeichnet den Thomas aus, Ciccone da jetzt so weit hochgesetzt zu haben, das bestätigt sich ja zurzeit. Also Ciccone fährt ein Wahnsinns-Giro bis jetzt.
Du, der Thomas kann nicht ohne Grund sich mit 45 zur Ruhe setzen, weil er so viel Geld mit dem Sportwetten verdient hat.
Nein, aber ich glaube, wenn er jetzt noch ein bisschen defensiver gefahren wäre, könnte es vielleicht was werden. Aber so hatte, denke ich, jetzt auch schon, ja, durch seine Unerfahrenheit vielleicht auch unnötig ein paar Kräfte gelassen, was sich in der dritten Woche noch rächen könnte.
Mhm. Ja. Sind wir mal gespannt. Also ich würde jetzt nach dem jetzigen Stand, würde ich meinen Tipp von vor dem Giro, wo noch kein Kilometer gefahren war. Thomas, du hast vollkommen recht an dem Punkt, man weiß nicht, wird Bernal auch die 3 Wochen durchhalten, ne? Macht das Rücken das mit oder versucht er jetzt gerade so viel Vorsprung wie möglich rauszuholen, um sich dann später ein bisschen
schonen zu können? Ich fand bei Bernal, man hat das, wenn ihr das Interview nach dem Rennen gesehen habt, da sind ihm ja die Tränen gekommen, nachdem er so lange so hart wieder gearbeitet hat, um zurückzukommen. Der hat so gesagt, ja, er ist froh, jetzt überhaupt mal eine Etappe zu gewinnen und das nochmal zu schaffen, ins rosa Trikot zu kommen. Also ja, also der hat fast vielleicht schon alles rausgehauen, was er hatte im Dank, also von seiner Leistungsfähigkeit an dem Tag heute.
Also du meinst, das ist eher ein Strohfeuer als ein...
Das will ich nicht sagen, aber er wird einfach auf Sicht fahren und vielleicht nicht unbedingt auf die gesamten 3 Wochen jetzt schon schielen. Mhm. Das nimmt er dann Tag von Tag mit.
Aber das würde dann bedeuten, dass er wirklich Tag für Tag angreifen wird, was ja für die Spannung ist der ganzen Veranstaltung durchaus gut wäre, ne? Wenn er jetzt eigentlich so jeden Tag im Prinzip da um den Tagessieg mitfährt oder um jeden Tag Minuten, Sekunden rausholen möchte. Das wäre insgesamt für die Belebung der ganzen Veranstaltung super.
Das ist klar, wobei bei apropos Belegung, also ich finde das auch, wie der Chris gesagt hat, sehr, sehr schade, dass Landa nicht mehr dabei ist, weil der für mit seiner Mannschaft eine unheimliche Attraktion für das Rennen gewesen wäre.
Ja.
Also man muss es ja nur mal überlegen. Mohoric ist jetzt raus, Landa ist raus und sie haben trotzdem mit Caruso jetzt einen Fahrer, der in den Top 10 liegt, in Bilbao, ein Fahrer, der schon mehrfach in den Top 10 lag. Das ist schon Tino Meda. Ein Fahrer, der schon das Bergtrikot getragen hat. Also das ist schon eine unfassbar starke Truppe. Leider jetzt nur noch zu sechst. Aber mit einem Lander an der Spitze, die
Naja.
hätten da ordentlich was reißen können. Und der, das ist tatsächlich so ein Mann für die ganz steilen Dinger. Schade, wirklich schade.
Ja.
Fehlt ein Element.
Klar. Kann man nichts machen. Also du hast Chris, du hast den Final, du denkst, er durch, er wird die 3 Wochen so durchhalten, wenn du ihn jetzt auf Sieg gesetzt hast.
Ja, er ist definitiv der Mann, der den stärksten Eindruck macht. Natürlich kann man sagen, Evenepoel stark in die Rundfahrt reingekommen, ohne Rennpraxis vorher, wird vielleicht noch stärker. Ich habe ihn jetzt tatsächlich an diesen 10% und drüber hinaus Rampen noch nicht so wirklich gesehen, das muss ich dazu sagen. Das Team von Bernal sehe ich insgesamt stärker als das von Quickstep. Obwohl da Masnada und Almeida natürlich noch dabei sind,
Ja.
ist Bernal hat die Tour schon mal gewonnen. Jetzt halte ich für ganz stark und er wird sicherlich auch im Laufe des Giros noch mal kommen. Und Vlasov halte ich auch für stark. Also ich bleibe bei meinem Tipp: Bernal jetzt, Vlasov.
Ja, Vlasov ist so ein bisschen noch für mich so die ganz Unbekannte in der ganzen Rechnung, ne? Also der fährt so völlig so, der fährt mit. Beschreibt es, glaube ich, ganz gut, ne? Also der hat noch nicht so viele Akzente gesetzt, wie jetzt eigentlich auch, aber ist trotzdem schon so, war ganz gut vorne platziert. Heute der dritte Platz, ne? Dann ansonsten hat er auch noch nicht mal, hatte eine Top-10-Platzierung, ne? Und trotzdem sich so gut schon da vorne positioniert. Also fährt einen sehr unauffälligen, aber trotzdem starken Giro. Bin auch sehr gespannt. Also ich glaube auch, dass mein Tipp ausnahmsweise mal, wo ich ja sonst generell grundsätzlich immer falsch liege, mit Yates, Vlasov, Buchmann, ich sag mal so, da ist, glaube ich, nur ein Name voll komplett falsch. Zumindest so, wie es bisher darstellt. Oder glaubt ihr,
Und
Buchmann?
wir würden uns alle freuen, falls du wirklich diesmal richtig liegst.
Ja, das ist schön, schön, schön. Gut, dann machen wir unter den Giro zumindest schon mal den Punkt. Ich muss sagen, ich hatte jetzt so ein paar Tage, wo ich mehr gucken konnte und viel gucken konnte. Da bin ich so ein bisschen reingekommen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es jetzt wieder rausgeht, auch bei mir, wenn wieder weniger Zeit ist. Aber ich versuche mich abends mit diesen Zusammenfassungen zumindest oder den letzten, oder dem fantastischen Service von Thomas, guck ab Kilometer so und so, da genug sehen zu können und über Wasser zu halten. Für uns arbeitende Menschen ist es ja doch immer. Also klar, Thomas, du arbeitest auch. Aber ein bisschen schwieriger. Du hast doch jetzt auch bald Urlaub, oder?
Ich habe ab Mittwoch Urlaub.
Ja. Ach, glücklicher. Naja. Aber es ist ja nicht so, dass nur in Italien Radrennen gefahren wird, sondern es gibt ja zumindestens, das habe sogar ich mitbekommen, noch 2 anderen Gegenden, wo es zur Sache geht. Und zwar ist das einmal die Mallorca Challenge, die auf der Baleareninsel stattfindet. Und dann gibt es noch die Ungarn-Rundfahrt, wo, was ich sehr interessant fand, dass ein Ungar das rosa Trikot führt. Und ja, Chris, hast du einen Sargdeckel gerade hochgefahren? Und noch andere Rennen. Deswegen einmal kurz noch den Blick auf die anderen Veranstaltungen. Heute die Trofeo Alcudia, Port Alcudia, auf Mallorca. Und dort kam es zu dem bemerkenswerten Ereignis, dass der Gorilla wieder mal rausgelassen wurde und eine Etappe gewonnen hat, seit ewig und 300 Tagen.
Ja, Wahnsinn, also nach über 2 Jahren mal wieder ein Sieg für André Greipel. Und wir haben es ja neulich schon bei der Türkei-Rundfahrt gesagt, wo der Knoten von Mark Cavendish geplatzt ist, als André Greipel auch dann schon einmal Zweiter war. Das ist Frage der Zeit, bis der mal wieder gewinnt. Und jetzt ist es dann endlich soweit gewesen.
Ja, die alten Männer. Er war ja ein bisschen haben wir es hier, glaube ich, auch besprochen, ne? Er war ja ein bisschen, also er und auch Rick Zabel ein bisschen angefressen, dass sie nicht mitgenommen wurden zum Giro. Und so hat er da dann zumindest ja, ein Ausrufezeichen gesetzt und gesagt, hier, ich bin noch da, ich kann noch fahren. Ist die Frage, was ihm das jetzt für die kommenden Veranstaltungen bringen wird, ne? Also wie hat das dann jetzt Konsequenzen für die zukünftigen Grand Touren? Also anders gesprochen, Wird er deswegen?
Naja, also man muss ja bei der Mannschaft vielleicht generell überdenken, welche Strategie man dann bei der Tour de France fährt, ob man da nicht vielleicht lieber einen Sprinter wie Greipel statt einen Chris Froome mitnimmt.
Das wird eh noch eine spannende Sache.
Ich glaube, der Greipel hilft dem Team mehr als ein Froome.
Ich habe von Froome so gut wie nichts mitbekommen. Ihr?
Schwierige Frage. Also wer hilft dem Team mehr? Wer sorgt für mehr Aufmerksamkeit? Das geht ja auch immer um Werbeeffekt letzten Endes. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Froome für die Presse und so weiter und auch für die Zuschauer interessanter ist als ein André Greipel. Ob sportlich sich das Ganze mit dem Eindruck deckt, das ist wieder eine andere Sache. Also ich glaube nicht, dass der Chris Froome jemals wieder sein Niveau oder auch nur ansatzweise ein Niveau erreicht, wo er mal bei einer Rundfahrt vorne mitfahren wird. Es sei denn, es ist jetzt mal eine Ungarn-Rundfahrt vielleicht oder eine Rumänien-Rundfahrt. Das mag sein. Ich glaube, dass sich das Team fast gar nicht erlauben darf, ihn nicht mit zur Tour zu nehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sowas auch im Vertrag als Zusicherung drinstehen hat. Schwierig.
Also, ich glaube, das jetzt von außen einzuschätzen, halte ich einfach für extrem schwierig. Weil wir wissen, niemand weiß einfach, wie er drauf ist. Also die Ergebnisse, die er dieses Jahr bisher aufs Tableau gebracht hat, ne, Tour of the Alps, 93. Tour de Romandie 96. Katalonien-Rundfahrt 81. UAE 47. Da ist jetzt kein Ergebnis, was es rechtfertigen würde.
Naja gut, man muss natürlich auch, man darf jetzt bei seinem Weg jetzt auch nicht nur dieses Jahr betrachten. Sein Rückschlag liegt jetzt 2 Jahre zurück. Man muss letzten Endes ja auch mal den Prozess betrachten. Und was hat er letztes Jahr geschafft? Also auch letztes Jahr war es ja eine Situation, wo er quasi wieder im Genesungsprozess war. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt dieses Jahr im Februar einen Unfall hatte und jetzt auf dem Weg der Besserung ist, sondern letzten Endes hätte dieser Prozess ja letztes Jahr schon anfangen müssen. Ja. Oder ein Stück weit auch im Vorjahr dann schon.
Ja, klar.
Und da sehe ich seit 2 Jahren keinerlei Schritt in irgendeiner Richtung. Man hätte vielleicht letztes Jahr bei der Vuelta vielleicht so den ein oder anderen positiven Ansatz erkennen können, aber auch das hat sich nicht bewahrheitet. Von daher, in dem Alter, wenn du 2 Jahre nicht wirklich Fortschritte machst oder auch 1,5 Jahre, woher soll es denn plötzlich kommen? Also ich erwarte das tatsächlich nicht. Also rein sportlich sage ich tatsächlich, wäre André Greipel sicherlich der geeignetere, zumal man ja auch sagen muss, die Mallorca Challenge, die ist jetzt dieses Jahr zwar nicht so stark besetzt, wie sie normalerweise Ende Januar oder Anfang Februar grundsätzlich besetzt ist, aber er hat jetzt mitunter auch einen Alexander Christoph geschlagen. Das ist jetzt auch nicht irgendwer, sondern das ist jemand, der nicht so lang her auch mal das gelbe Trikot getragen hat, weil er die erste Etappe bei der Tour gewonnen hat.
Also ich glaube aber trotzdem, dass sich ein Team Israel Startup Nation nicht erlauben kann, einen Fahrer mitzunehmen, der wirklich überhaupt nichts mehr, also die wollen ja auch nicht also Werbung hin oder her, Gesprächsthema hin oder her, du willst ja aber auch nicht einen Chris Froome am Ring durch die Arena da ziehen, wenn er überhaupt nicht in Form ist oder überhaupt nichts abliefern kann. Also der alte Spruch, es gibt keine schlechte Publicity, stimmt aber auch an diesem Punkt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Weil wenn er es wirklich nur als ehemaliger, mehrfacher Tour de France-Sieger irgendwie da dich im Prinzip ja nur lächerlich machst, da hat ja auch keiner was von. Dann sollst du lieber einen Greipel mitnehmen.
Bin ich tatsächlich zwiegespalten. Warum haben sie ihn geholt? Es ging ihnen um Aufmerksamkeit. Wenn ein Chris Froome die Tour nicht fährt, das ist somit der Punkt im Jahr, an dem du die meiste Aufmerksamkeit überhaupt bekommen kannst. Und wer bleibt denn da tatsächlich jetzt wirklich noch übrig? Wen hast du denn jetzt wirklich im Aufgebot? Wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt mir den Kader jetzt mal aufgerufen. Rudi Barbier, Sebastian Berwick, Patrick Bevan, der fährt jetzt schon den Giro, Matthias Brändler fährt, glaube ich, auch den Giro, Cimolai fährt den Giro, De Marchi fährt den Giro, Dowsett fährt den Giro, Froome nicht, Greipel fehlt da noch.
Also die haben ein Einhorn im Team. Die haben Einhorn im Team, den kann es nur gut gehen.
Ja, aber wenn ich jetzt mir mal den Kader anschaue, dann wird da sicherlich auch von Seiten der Tourorganisation natürlich auch ein gewisser Druck ausgeübt, dass sie diesen Fahrer dabei haben wollen. Sonst bist du irgendwann an dem Punkt, ja, World Tour Team, wer fährt denn da überhaupt mit? Denn Martin wird es nicht tun, vielleicht noch einen Michael Woods, der vielleicht noch dabei ist, aber das
zu ja, aber da müssen wir einfach
ist,
mit einem anderen
egal wie stark er ist, ist Chris Froome. Und das wäre in einem anderen Team, wäre es vielleicht, wenn er in einer ähnlichen Situation wäre, dann Mark Cavendish.
Ja, eben. Aber deswegen kann man auch sagen, also André Greipel ist ja jetzt auch kein Nichtname. Und wenn das Team einfach keine zwei Grand Tour-Rundfahrer hat, die gerade auf einem Niveau sind, dass sie eine Grand Tour ordentlich fahren können. Und wenn Chris Froome 120. wird, dann da kann ja auch eine Tour-Organisation irgendwie, haben die auch nichts von. Die wollen ja auch nicht ihren ehemaligen Dreifachsieger, der auf einmal nur noch hinten ranfährt. Dann, das wirft ja auch Fragen auf. Ne? Das wollen die ja auch nicht. Ich glaube, das wäre sinnvoller, da mit einer anderen Taktik reinzugehen und dann zu sagen, okay, wir gehen nicht aufs Gesamtklassement, wir gehen auf Etappensiege, wir gehen mit jungen Leuten, die Etappen holen sollen, mit einer anderen Taktik rein. Gibt ja auch andere Firmen, sage ich schon, andere Fahrer oder andere Teams, die keinen Gesamtklassementsfahrer dabei haben.
Ja, aber das ist eine Werbemaßnahme, das ist eine Marketingmaßnahme. Israel Startup Nation. Mhm. Ohne Chris Froome nimmt das keiner wahr. Das ist dann halt so ein 0815-Team. Nimmt keiner wahr. Da wird doch sicherlich, also gut, Israel, und wenn man jetzt mal die Entwicklung der letzten Tage und Wochen mal betrachtet, muss man tatsächlich sagen, Wie schön ja, ist das überhaupt, was da
jetzt? Ja, aber die werden doch abgeht. Jetzt auch, die werden doch auch beim Giro jetzt wahrgenommen ohne einen Froome.
Weil sie einen Dan Martin haben, der da vorne mit reinfährt, weil sie einen Cimolai haben, der jetzt schon zweimal Zweiter geworden ist, weil sie dadurch Leistung bestechen. Aber
und weil sie komische Trikots haben.
Ja.
Aus meiner Sicht wird es bei der Tour, was nochmal das deutlich größere Event darstellt im Vergleich zum Giro, da schaut die Welt schaut drauf.
Ja, aber es ist ja völlig klar, dass ein Chris Froome da mitgenommen wird aus Marketingzwecken. Ich meinte ja, nur rein muss. Sportlich gesehen würde es, wenn es nicht Chris Froome wäre, würde den ja keiner mitnehmen.
Aber
genau, Thomas, darum geht's mir ja. Rein sportlich nein, aber er wird dabei sein, weil er dabei sein muss.
Ja, aber so ich weiß nicht, ob die sich einen Gefallen damit tun, Chris Froome mitzunehmen, der dann 120. wird.
Er muss dabei sein.
Ja, dann. Aber der
Christian, er muss dabei sein. Er muss dabei sein.
Ja, aber tun sich doch keinen Gefallen mit. Also was dann steigt er nach einer Woche aus und dann dafür lässt den Greipel, der vielleicht ein oder zwei Etappen gewonnen hätte, zu Hause. Ich sage ja auch nicht, dass ich ich habe ja gar nichts gegen Froome und ich sage auch nicht, dass ich der riesen Greipel-Fan bin, ne, und hier die diverse Gorilla-Trikots hängen habe. Aber man tut sich auch keinen Gefallen damit, ein Fahrer, der wirklich dann schon fast der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Ne, das kann man ja schon fast sagen. Wenn ein dreifacher Toursieger einfach nur noch Hundertster wird, vierfach, Entschuldigung, siehst du mal. Das kann es ja auch nicht sein.
Ja, aber du musst die Hintergründe verstehen. Da gibt es Sponsoren im Hintergrund,
ja, klar.
Die Gelder bezahlen dafür, dass sie quasi Publicity bekommen, dafür, dass sie quasi im Bild sind. Und ob das jetzt nur am Anfang der Etappe ist und am Ende, wenn es dann heißt, oh, Chris Froome kommt jetzt nach 35 Minuten rein oder hier steht Chris Froome in der Startbox oder sonst was, das ist tatsächlich leider egal, aber
nee, das glaube ich nicht, dass du das willst. Es gibt zum Beispiel, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen das mit der nötigen Portion Skepsis. Wenn du als Regisseur von einem Film Ne, fragst du ja Firmen an, ob die dir irgendwie das Material zur Verfügung stellen. Du willst ja nicht deine 5 Hauptdarsteller, möchtest ja nicht alle mit Computern, Technik und sonst was alles ausstatten. Ne, dann wird es zur Verfügung gestellt. Apple hat mal irgendwo, zumindest das habe ich das Gerücht gehört, stattet nie die Bösewichte mit Material aus. Das heißt, die sagen sich, nee, wir möchten nicht mit irgendwas Negativem in Verbindung gebracht werden. Und selbst wenn es ein Film ist, wo ein Bösewicht ist. Also denen ist es offensichtlich, oder sie sind in der Position zu sagen, wir möchten wir nicht. Ne, lieber statten wir, lieber tauchen wir da nicht auf, als dass wir in einem negativen Kontext auftauchen. Warum soll Israel Startup Nation nicht auch so klug sein, als zu sagen, bevor wir uns jetzt damit so lächerlich machen, dass ein Chris Froome dann nur hinterherhört, nach 10 Tagen aussteigt und wir einfach als die Dummen dastehen, die so einen Fahrer mitgenommen haben, dann lassen wir es lieber und geben jungen Fahrern die Chance. Warum soll das nicht auch ein kluger Ansatz sein?
Du, ganz ehrlich, also ich habe ja gar nichts gegen deinen Ansatz. Ich glaube nur, dass Marketing anders funktioniert.
Das werden wir sehen.
Wir könnten wetten, Christian.
Nee, das kann ich aus dem Grund nicht, weil bei der ganzen Sache gibt es eine Unbekannte und das sind die Trainingsdaten von Chris Froome im Moment. Meine Annahme beruht ja auf der Tatsache, dass ich davon ausgehe, dass er 120. oder 140. wird. Wenn er jetzt natürlich fantastische Trainingsdaten hat, auf die wir keinen Einblick haben, dann ist das Ganze wieder ganz anders zu bewerten. Aber für eine Wette müsste ich halt zumindest diese Information
vorliegen. Also wenn er die jetzt hätte, dann wäre es wieder negatives Marketing. Weil letzten Endes fragt man sich dann, woher kommt das jetzt nach 2 Jahren?
Ja, das wundert man sich immer mal wieder bei Fahrern, ne? Klar, hat jetzt den Durchbruch, er hat jetzt den neuen Sattel, mit dem er wieder fahren kann, durchgreifen. Also da jetzt eine Erklärung für zu finden, die jenseits von was Doping wäre.
Also letzten Endes auch in Chris Froome wird sicherlich ein Niveau haben, das einem normalen Helfer definitiv entsprechen wird. Von daher gibt es jetzt keinen Grund zu sagen, okay, gut, ich lasse jetzt einen anderen Fahrer bewusst draußen, weil der jetzt nicht dabei sein darf, weil Chris Froome jetzt halt den Namen Chris Froome hat. Mhm. Also letzten Endes auch ein Chris Froome hat die Qualität, um 21 Tage mit Ruhetagen 23 Tage durchzustehen. Das hat er. Und ich glaube, er wird am Start stehen.
Werden wir sehen. Also, ne, wie lange dauert es noch? 5 Wochen? 5, 6 Wochen? Dann wissen wir mehr.
Also, Thomas, wie siehst du das eigentlich?
Wie ich gesagt habe, aus marketingtechnischen Gründen passt es, ja, aber aus sportlichen Gründen würde ich da jetzt keine Mannschaft mehr auf ihn ausrichten, beziehungsweise überhaupt die Sinnhaftigkeit des Ganzen in Frage stellen, weil ich fand ihn auch im letzten Jahr nach der Corona-Pause schon bei Ineos noch besser als in diesem Jahr.
Ja.
Ist ja auch irgendwie eine Win-Win-Situation, ne? Weil wenn er jetzt nicht mitgenommen wird, dann kann ich sagen, ja, er hat es ja sportlich auch nicht verdient. Und wenn er mitgenommen wird, dann kann er so schlecht sein, wie er will, dann muss er ja mitgenommen werden aus Marketinggründen. Also ich finde es,
wenn er zu schlecht ist und deshalb nicht mitgenommen wird, dann müsstest du im Prinzip die sportliche Führung und Leitung rausschmeißen. Weil das ist dann Geldverbrennung hoch 100.
Ja, klar. Aber dann würde ich aber noch früher ansetzen, dann war einfach die Verpflichtung von vornherein mit sehr, sehr, sehr viel Fragezeichen und vor allen
Dingen. Richtig, da Marketing.
Ja, nicht alles.
Man spricht jetzt, wir sprechen jetzt schon seit 20 Minuten über Israel Startup Nation. Ohne Chris Froome würden wir das gar nicht erst tun. Von daher erfolgreich.
Ja, aber dann verpflichtet demnächst der FC Bayern München mich als neuen Torhüter. Weil Marketing, also wenn er die Leistung einfach nicht mehr bringen kann, also das ist, du kannst ja nicht nur, also es ist ja nicht.
Ja, pass auf, warum hat denn Juventus Turin Cristiano Ronaldo verpflichtet? Wegen der Leistung?
Keine Nein. Ahnung, das ist Fußball, das ist ein Spiel, das kenne ich.
Instagram und so weiter.
Ja, aber dann würde ja die Verpflichtung von einem Bradley Wiggins.
Also bei Cristiano Ronaldo kann man auch sagen, er bringt beides mit, Leistung und die Reichweite. Aber letzten Endes ist es in vielen Fällen so.
Aber dann,
da geht es um den Namen und mitunter nicht nur noch um die Leistung.
Ja, aber dann bleibe ich dabei.
Klar, bestes Beispiel gibt es auch aus dem Boxen. Da gab es es neulich auch, da hat dann plötzlich ein YouTuber gegen einen Profi gekämpft, weil er halt so viele Follower auf YouTube hat er dann halt einen Profikampf bekommen.
Ja, Christian, ich verstehe dich da. Also letzten Endes ist es halt auch so ein bisschen eine romantische Vorstellung, die du da hast. Und ich würde mich der auch gerne anschließen. Ich glaube nur, das reine Geschäft funktioniert manchmal jenseits von vielleicht rationalen Gedankengängen.
Dann höre ich auf. Dann höre ich auf mit dem ganzen Scheiß hier. Ja, dann will ich damit nichts zu tun haben. Ich kack hier. Dann gucke ich mir den Scheiß einfach nicht mehr an. Also wäre eigentlich dann die logische Konsequenz. Aber naja, kommen wir zurück. André Greipel hat gewonnen. Er wird bei der Tour gegen Mark Cavendish sprinten und alle sind glücklich. So, Punkt. Hier setze ich jetzt die Kapitelmarke verkackt nochmal. Ungarn-Rundfahrt. Am Balaton geht's rund. Das Einzige, was ich hier richtig gesehen habe, Ungarn-Rundfahrt, 5 Tage. 12., 13., 14., 15., 16. Mai. Und habt ihr was davon gesehen? Hast du was davon gesehen? Wurde ja auf Eurosport einiges gezeigt. Philipp Bauhaus, 1. Etappe gewonnen. Philipp Bauhaus, 3. Etappe gewonnen. Waren so mittelschwere Etappen. Am Ende das Gesamtklassement doch nicht. Aber gibt es noch mehr zur Ungarn-Rundfahrt zu sagen? Ich habe nichts mitbekommen, um ehrlich zu sein.
Ja, ich fand's beachtenswert, dass jetzt so ein Phil Bauhaus da wieder 2 Etappen gewonnen hat. Er hat ja bei der Provence-Rundfahrt auch schon den 1. Sieg für die Mannschaft in diesem Jahr eingefahren. Und ich würde es gut finden, wenn er jetzt mal so bei den Sprintern ganz vorne auch mal reinstechen könnte. Das erwartet man schon so seit 2-3 Jahren. Mhm.
Naja, sie haben ihn ja nur wegen dem Namen vielleicht eingekauft, ne? Bauhaus, das ist, keine Ahnung. Nee, aber ich schaue mir jetzt gerade mal an, also hat das Sprintertrikot damit natürlich auch gewonnen, aber man muss auch sagen, die Konkurrenz ist da ja jetzt auch nicht so die allererste Riege der Sprinter, wenn ich mir das mal hier so anschaue.
Ja, das ist richtig, aber auch das ist ein UCI-Rennen, was du erstmal gewinnen musst.
Klar, und selbst wenn es nur für Selbstbewusstsein und für den Kopf gut ist, dass man mal wieder was gewonnen hat.
Ja, wobei ich jetzt auch sagen wollen würde, also so ein Edward Toynes, der war auch bei der Tour hin und wieder auch mal weiter vorne mit dabei, gell? Also Mike Teunissen hat sogar mal die Auftaktetappe der Tour de France gewonnen. Also es sind jetzt auch nicht nur ganz schwache Fahrer dabei.
Nee, aber
für mich persönlich, also ich freue mich grundsätzlich erstmal darüber, dass es jetzt wieder diese Vielfalt an Rennen tatsächlich gibt. Also jetzt mal zu Zeiten der Corona-Pandemie, dass es überhaupt solche Rennen noch gibt. Also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, dass viele, viele, viele Veranstaltungen jetzt grundsätzlich auf Jahre vielleicht auch aussterben. Von daher bin ich ganz froh, dass auch jetzt, wo jetzt noch nicht alles überstanden ist, da die Vielfalt ein Stück weit doch am Leben bleibt.
Ja, das auf jeden Fall. Also über jedes Rennen eigentlich, was man sehen kann, sollte man sich freuen, das stimmt wohl. Rüdiger Selig, noch als Notarzt, hast du reingeschrieben in unser Dokument, der hat wohl so eine Art Kontrolle, wie was passiert. Also da war...
Also Jordi Meus, der Sprinter von Team Bora Hansgrohe, der sogar im Führungstrikot war, der ist da auf Etappe 3 gestürzt, war in einem Massensturz verwickelt und Rüdiger Selig hat den dann danach einfach kontrolliert, ob er eine Gehirnerschütterung hat mit einem Test.
Ja, mit einem Sichttest, also ob die Pupillen folgen. Wobei ich auch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich mich jetzt nur darauf verlassen hätte als Fahrer. Aber zumindest hat er so getan, als hätte
er schon mal ein gutes Indiz auf jeden Fall, ob man jemanden wieder aufs Rad steigen lassen soll.
Ja, also so der Schnelltest für die Hirnerschütterung sozusagen. Also ich sag mal so, wenn er da überhaupt nicht reagiert hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht aufs Rad gesetzt. Insofern, das stimmt schon, dass man nach dem Ausschlussprinzip da vielleicht das so sehen sollte. Aber ja, Ungarn-Rundfahrt, das denke ich mal, da machen wir an der Stelle dann auch den schnellen Haken hinter. Nächstes Rennen, ich weiß nicht, wo du solche Rennen immer ausgräbst, aber da muss ich gestehen, habe ich noch nie was von gehört. Die Pro Leon. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, ehrlich gesagt, aus unserer Überschrift, in welchem Land dieses Rennen stattfindet. Leon lässt mich natürlich auf Spanien kommen. Dann Trobro hätte ich jetzt sofort irgendwie nach Belgien verortet. Helft mir. Ich habe keine Ahnung.
Muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass wir das Rennen schon öfter im Podcast hatten.
Was? Nein.
Dann wüsste ich das doch. Das findet nur vielleicht nicht immer gleich im Jahr zum gleichen Zeitpunkt Stadt, auch Corona-bedingt jetzt ein bisschen verschoben. Und es ist so die, ja, wie soll ich sagen, Idee dahinter
Kleine
gewesen.
Schwester von Paris-Roubaix, kann man sagen, oder so ein bisschen,
Genau.
Thomas?
Ja. Genau, also es führt halt nicht so über Pavé-Stücken, sondern eher über Feldwege.
Okay.
Also man
Und
sieht es ja auch bei Pro Cycling Stats ja auf dieser Race-Profile-Karte, da gibt es ja ganz viele so graue Sektoren und ist halt im Nordwesten Frankreichs, ich weiß nicht genau, ob es die Bretagne oder die Normandie jetzt ist, bin ich auch überfragt. Auf jeden Fall finde ich das Rennen unheimlich gut anzuschauen mit diesen ganzen kleinen Feldwegen und da kommen alle einzeln an.
Und da kommen alle einzeln dann bestimmt jetzt nur in Teilen. Ne? Also heute zumindest ist eine Gruppe von fünf Fahrern angekommen und dann schon wieder eine Gruppe von so um die 20 Fahrern. Und erfreulicherweise ist diese zweite Gruppe angeführt worden von John Degenkolb, der mal wieder von sich hören lässt. Paris-Roubaix ist ja auch nicht unbedingt nee, andersrum. Also er ist ja bekannt dafür, dass Paris-Roubaix jetzt etwas ist, was ihm durchaus liegt und dementsprechend wäre das jetzt auch etwas gewesen. Aber noch eine Gruppe mit fünf Fahrern war schneller als er.
Ja, und beim Sieger muss man sagen, Connor Swift, der das Rennen gewonnen hat, ich habe es mir vorhin noch angeguckt, der hat so einen halben Erik Zabel gemacht. Also er hat früh gejubelt, aber es hat um ein paar Millimeter noch für ihn gereicht. Also das hätte, ja, also ich glaube, der hat das nicht einkalkuliert. Das hätte sehr gut schief gehen können gegen Pete Allegaert und Baptiste Blancard.
Ist auch schon viel gefahren, also ist, fährt vorwiegend in diesen belgischen, in Belgien so durch die Gegend, ne? Wallonien, Amstel Gold Race, Flandern-Rundfahrt, was, was. Also er hat da wirklich alles an Klassikern mitgenommen, was stattgefunden hat, der Fahrer
Sagen wir
von.
mal so, er fährt nicht nur auf Swift.
Ja, das schreibt sich aber auch mit Z, muss ich jetzt mal hier ganz kurz klugscheißerisch dazwischen gehen.
Aber was wäre denn das bitte für eine geile Werbung für die,
Ja,
wenn
Swift
der
on
für die
Swift.
Werbung machen würde?
Für meinen Geschmack hatten wir schon viel zu viel Marketing. Insofern, aber ja, aber die haben ja einen Gerard Thomas da rumfahren. Insofern, mal gucken, ob der noch die Kohle verdient, die Swift ihm gibt. Aber Swift O'Connor hat das Ding gewonnen vor Pete Allegate. Wie spricht man das? Allegert. Baptiste Plankert und so weiter und so fort. Und damit sind wir dann jetzt tatsächlich und wirklich am Stand der Dinge heute angekommen bei allen Rennen. Kategorie Vorausblick 2 nenne ich es mal, weil Vorausblick Giro hatten wir ja schon. Die Rennen, die jetzt kommen werden. Also natürlich zur Woche Nummer 2 und 3 des Giros. Und nebenher andere Rennen finden noch statt. Und zwar sind wir jetzt angekommen, die Dauphiné findet, ja, dauert noch gut 2 Wochen, ne? Dauphiné,
Das dauert noch ein bisschen Ende
das
Mai.
dauert noch was, also das sind die großen Rennen. Und an kleineren Rennen gucken wir auch hier mal.
Andalusien-Rundfahrt übermorgen.
Warte, ich muss mir hier die Liste aufmachen. Dum, 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 dum. Heute ist der 15., ne?
Der 16.
Heute ist schon der 16., habe ich hier einen Tag verloren irgendwo. Genau, Circuit Alpe d'Isère, Alpes-Isère Tour, Tour de Finistre, genau, Vuelta Ciclista, genau, aber da jetzt auch nichts großes.
Andalusien-Rundfahrt, Murcia-Rundfahrt, das sind alles so
Wo haben wir denn die
kleinere Rennen
Andalusien-Rundfahrt?
in Spanien, die aus dem Frühjahr nachgeholt werden.
Ah, okay, dann steht die, aber sehe ich jetzt hier noch nicht in der Liste an Rennen, ne? Kann das sein?
Dem 22. Jahr.
Ah, ja, okay. Ja, das wird jetzt nachgeholt. Ich hoffe, es wird nicht zu so stressig für alle. Also, ne, da müssen ja auch immer Fahrer antreten, ne? Also, das wird wahrscheinlich auch logistisch ist dieses Jahr eine große Herausforderung, für die Teams. Und dann wollten wir, hat der Chris noch, Quatsch, der Chris, der Thomas extra noch ins Dokument reingeschrieben, sozusagen die Frage an den Chris: Was hältst du denn von der Aussage, Theorie, dem Gerücht, dass Sam Bennett zu Bora Hansgrohe wieder zurückkommt? Wie wahrscheinlich
Ich
ist
würde
das?
mich freuen. Ich würde mich tatsächlich
freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn Greipel zur Tour fährt, aber wie wahrscheinlich hältst du das denn? Tragen wir mal so rum.
Ich halte es für nicht unwahrscheinlich. Also tatsächlich glaube ich, dass man den Medien, also und letzten Endes können wir ja auch nur Medienaussagen ein Stück weit vertrauen, weil ich glaube, wir alle jetzt nicht unbedingt den direkten Draht zu Ralf Denk haben. Aber ich glaube, dass man schon mitnehmen konnte, dass oder wahrnehmen konnte, dass das Team Bora jetzt mit der Leistung von Ackermann zumindest dieses Jahr jetzt nicht zufrieden war. Es da auch Gerüchte gibt, dass er vielleicht zu Emirates wechselt. Und auch mit Sagan muss man ja betrachten, dass er jetzt nicht den billigsten Vertrag hat. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Sagan ist jetzt auch nicht der Jüngste. Sam Bennett hat allerdings den gleichen Jahrgang. Von daher ist es jetzt vielleicht nicht das Argument, was man jetzt an erste Stelle stellen sollte. Aber wenn man mal betrachtet, welche Erfolge Sam Bennett jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren hatte und auch dieses Jahr wieder hatte in den Sprints, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Rennfahrer und warum nicht?
Aber Chris, was sagst du dann in dem Zusammenhang zu dem Gerücht, dass Peter Sagan zu Movistar gehen könnte?
Ja. Ja, da
und dann halt die nichts. Von Canyon zu Bora geht und Specialized zu Movistar.
Da überrascht mich tatsächlich nichts. Also natürlich ist es so, Stand jetzt, dass Alejandro Valverde zum Jahresende seinen Rücktritt bekannt gibt. Ob das jetzt dann wirklich so ist oder ob er noch 10 Jahre weiterfährt, das vermag ich jetzt wiederum auch nicht zu beurteilen. Ich glaube, dass Movistar schon mit Annemiek van Vleuten jetzt beispielsweise fürs Damenteam dieses Jahr wirklich einen guten Griff getan hat, obwohl sie jetzt auch schon 38 war und da wirklich gezeigt hat, dass sie da noch weiter gute Leistungen bringen kann. Es geht da wirklich auch darum, Strahlkräfte zu haben. Da geht es ganz stark, auch gerade bei Peter Sagan, da geht es nicht mitunter um Ergebnisse. Da geht es wirklich um die Strahlkraft, Christian, letzten Endes. Also so ein Peter Sagan, wenn du den bei der Tour am Start hast, mitunter, wenn er auch 5 Jahre zuvor das letzte Mal eine Etappe gewonnen hat, Peter Sagan zieht. Der zieht Sponsoren an, der zieht Zuschauer an. Wenn man sich jetzt mal die Fähigkeiten von Sagan anschaut, eher im Sprint beheimatet, wen hat da jetzt Movistar sonst, wird mir jetzt keiner einfallen. Man könnte jetzt sagen, man hat Garcia Cortina jetzt eingekauft zu dieser Saison, aber mit Sicherheit kein Fahrer, der jetzt bei der Tour regelmäßig in die Top 8 fährt. Sagan traue ich das nach wie vor zu. Sagan wird auch in der Zukunft sicherlich um das grüne Trikot zumindest mal grob mitkämpfen können. Kopfsteinpflaster-Klassiker. Wen hat da Movistar sonst? Fällt mir jetzt auch nicht wirklich jemand ein. Also das ist tatsächlich eine Nische. Also man hat das jetzt in den letzten Jahren mehrfach versucht, über jetzt mal so ältere Leute zu füllen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. So ein Jürgen Rolands hat man mal verpflichtet. Der war dann aber deutlich über dem Zenit und hat da jetzt auch gar nichts mehr groß reißen können. Sprinter, Rojas, zu alt, Ventoso hat man damals abgegeben, Lobato ist wieder weg. Letzten Endes könnte er mit seinen Fähigkeiten das Team schon ein Stück weit ergänzen. Also von daher könnte ich mir das grundsätzlich schon vorstellen, ob jetzt das Umfeld bei Movistar zu einem Peter Sagan passt. Das möchte ich mal so ein Stück weit hinterfragen wollen, ohne dass ich da jetzt zu stark drin bin, um es jetzt wirklich bis ins Detail abschätzen zu können. Aber ich erlebe einen Peter Sagan grundsätzlich doch als sehr, sehr professionell. Und zumindest was die äußere Einschätzung ist, was jetzt die Leistung von Movistar anbelangt, fällt das Team manchmal so ein Stück weit ab, was jetzt so professionelles Verhalten angeht.
Aber Sagan hat ja auch immer seine, ich will jetzt nicht Entourage nennen, aber er hat ja immer seine zwei, drei Fahrer, die er mitbringt und überall mit dabei hat, sei es sein Bruder zum Beispiel. Ne, also die werden ja dann wahrscheinlich eh so eine kleine, wie eine kleine Abteilung innerhalb des großen Systems sein und werden.
Ja, ein Trainer das mag mit dabei. Natürlich sein.
Und was noch, ist was ja ich noch, was noch ein Unterschied ist, finde ich, zwischen Chris Froome und Peter Sagan, dass ein Peter Sagan ja auch abseits des Rennen, ne, also wenn du dir anschaust, was er für Werbespots für Specialized gemacht hat, wie viel Kohle er von Specialized mitbringt. Ja. Ne, der ist ja nach außen hin noch eine strahlkraftige Figur im Gegensatz zu einem Chris Froome. Also ich, auch wenn, da hast du mehr noch neben, ne, du setzt ja lieber, keine Ahnung, wenn du eine Spendengala aufmachst und setzt einen Chris Froome da an den Tisch und dann bezahlst du dafür was du mit ihm den Abend da verbringen willst und dann Peter Sagan, dann werden die Einnahmen unterschiedlich groß sein. Ne, also da ist Sagan nochmal eine ganz andere Figur, finde ich zumindest, als ein Chris Froome, auch wenn die sportlichen Leistungen da auf einem Vergleich oder dass sie da in einer Liga spielen würden.
Ja, das mag sein, aber ich mag das wirklich gar nicht beurteilen wollen, wie das jetzt wirklich tatsächlich ausschaut. Ich wüsste jetzt nicht, wenn du jetzt außerhalb des Radsports mal Leute ansprichst, wer ist da bekannter? Also meistens ist es ja doch so, wenn du jetzt in Deutschland jemanden fragst, nenn mir mal bitte einen deutschen Radsportler. Also einen Emanuel Buchmann kennt da keiner, da kommt dann Jan Ulrich.
Ja, aber Peter
Sagan. Wenn du da noch weiter bohrst, vielleicht noch ein Erik Zabel, vielleicht. Und das ist ja schon weit zurück. Und ich glaube auch, dass die Reichweite, die ihn Peter Sagan liefert, dass die auch auf den Radsport, so ein Popstar er auch sein mag, eher auf den Radsport begrenzt ist. Ich glaube tatsächlich.
Aber es liefen doch gerade in Deutschland große Werbespots hier für Hans Grohe, für die als Sagan aus
der Ja, Dünken. Klar, da steht er da am Herd, aber.
Ja, insofern.
Kennt jemand da Peter Sagan, nur weil er da am Herd steht? Nee. Ich glaube, da kennt in Deutschland, kennen die Leute eher den, der die Küchenschlacht moderiert, als den, der da unter der Dusche steht.
Ja, aber ich
weiß
nicht, jetzt nicht.
Also ich mag es tatsächlich bezweifeln, ob nicht vielleicht sogar der Name Chris Froome weltweit. Und Movistar schaut jetzt nicht nur auf Deutschland, ob da vielleicht sogar der Name Chris Froome international doch mehr zieht als jetzt der Name Peter Sagan. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man darf die gar nicht gegeneinander abwägen. Aber ich bin.
Also da würde ich. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie so Ranglisten von Werbewert oder sowas gibt, aber das. Ich glaube schon, dass ein Peter Sagan insgesamt mit seinen einen größeren Werbeeffekt hat als ein Chris Froome. Also würde mich auch interessieren, ob vielleicht haben Hörer da irgendwelche Zahlen oder Informationen oder so.
Also ich weiß es tatsächlich nicht, aber.
Nee, wissen wir es ja beide nicht. Na, aber ich, das ist meine Einschätzung.
Alleine also schon auf halt
wie viele Jahre er schon auf, also ne, auf dem Niveau unterwegs ist. Und ich habe jetzt gerade mal nebenher geschaut, ne, er ist ja seit 2010 so die ersten größeren Geschichten auch gefahren. Ne, also der ist einfach, hat einfach eine, was man im Marketing-Sprech dann vielleicht so Marktdurchdringung nennt oder sonst was, ne, der ist einfach auch schon ein paar Jahre länger da vertreten.
Nein, 2011 war ein Chris Froome Zweiter bei der Vuelta.
Ja, bei der Vuelta.
Ja, und Peter Sagan hat eine Etappe bei der Romandie-Rundfahrt gewonnen.
Nö, der war Vierter im gepunkteten Trikot der Vuelta. Hat zum Beispiel die letzte Etappe nach Madrid gewonnen, hat eins, zwei, drei Etappen gewonnen bei der Vuelta für einen Sprinter.
Guck mal, und daran habe ich mich nicht mal mehr erinnert.
Ja,
warum? Weil es belanglos ist.
Ja, aber und ja. ich habe mich nicht an Froomes Platz bei der Vuelta erinnert, weil es so belanglos ist. Also kannst du auch so rumsehen.
Ja, also, nee, letzten Endes geht es ja darum, wir sind ja Nerds. Also so muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Und ich glaube, an einen viermaligen Tour de France-Sieger erinnert man sich länger als an jemanden, der mal drei Etappen bei der Vuelta gewonnen hat. Ja, klar. Also letzten Endes, man kann beides gegenüberstellen. Dann geht es auch darum, wer hat bei Olympia mal was gemacht. Das hat dann auch wieder eine besondere Strahlkraft, klar. Grünes Trikot bei der Tour de France hin und her. Ich glaube, das Größte, was die größte Strahlkraft hat, global, ist der Sieg der Tour de France. So leid mir das selber tut, also letzten Endes als Fan von Alejandro Valverde muss ich natürlich auch sagen, gut, viel gewonnen, über 100 Siege, aber wird wahrscheinlich in der Welt nicht wirklich viele Leute jucken. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch die Siege von Peter Sagan insgesamt nicht so viele Leute jucken. Ich kann mir vorstellen, einen Miguel Indurain kennen global mehr Leute als einen Peter Sagan.
Ja, das mag sein. Gut, ich bin auch langsam, muss ich ehrlich gestehen, durch und müde. Ich denke, wir sollten hier den Deckel drauf machen, vor allen Dingen, weil wir diese Woche müssen mal gucken, uns mal absprechen, wann wir noch aufnehmen. Und das Ganze auch heute noch brandfrisch in den Podcast-Catcher muss, damit ihr unsere Einschätzung für die nächsten Tage habt. Ich sage einfach mal Danke an euch beide heute. Chris, schön, dass du wieder dabei warst. Auch wenn es kontrovers ist, es ist ja immer eine Bereicherung. Thomas, dir herzlichen Dank für den Input. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern für eure Unterstützung, sei es durch einen Kommentar, sei es durch eine Spende. Ich werde das heute mal kurz halten an der Hinsicht und wünsche euch noch einen tollen Giro. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns in sehr Kürze. Das war nämlich Teil 1 unserer Comeback-Wochen. Da kommt noch mehr. Habt euch wohl, bleibt gesund und auf bald. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.